Unklassisch. Der Podcast für Latein und Antike im 21. Jahrhundert. Mit Patrick und Jana.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Unklassisch. Herzlich willkommen zurück zu einer unserer Folgen zu den wechselnden Themen. Auch diesmal bin ich zum Glück nicht alleine. Hallo Jana.
Hallo.
Wir schließen heute an das an, was wir letzten Monat begonnen haben. Wir haben euch ja versucht, eine kleine Einführung zu geben in das Lesen von lateinischen Texten auf Latein, wie da unsere Herangehensweise ist und welchen Text oder welche Texte wir da empfehlen würden. Und da haben wir auch versucht, uns stark dafür zu machen, Cicero zu lesen, so naheliegend das erscheint und so lohnenswert es dennoch ist. Und weil wir dann noch einiges anderes dazu zu sagen hatten und weil wir auch so einen schönen Beispieltext gefunden haben, haben wir uns dazu entschieden, das Thema jetzt noch fortzuführen, indem wir einen genauen Blick mit euch gemeinsam auf Ciceros Rede Pro Caelio werfen. Dabei haben wir heute das Ziel, euch aufzuzeigen, was diese Rede inhaltlich lesenswert macht und inwiefern sie deswegen noch mehr Lust auf Cicero machen kann, als das, was wir letzte Folge schon gezeigt haben. Und das werden wir auch wieder mit ein paar konkreten Textbeispielen euch versuchen darzulegen, was es so für eine thematische Varianz bei Cicero gibt. Wir werden das allerdings nicht so ausführlich machen, wie wir es in der letzten Folge gemacht haben. Da haben wir das ja sehr Wort für Wort besprochen. Das kriegen wir heute zeitmäßig nicht hin. Dazu haben wir zu viel vorbereitet, aber wir werden natürlich trotzdem konkrete Stellen genauer anschauen und auch paraphrasieren. Alles, was wir rausgesucht haben, findet ihr auch in unserem Begleitpost, den ihr wie immer in den Shownotes verlinkt findet. Also nochmal zusammengefasst, das Programm für heute, euch ein möglichst facettenreiches Bild davon zu geben, warum es sich lohnt, Cicero zu lesen.
No pressure.
Und wie immer die Bitte, wenn euch das gefällt, was ihr hört, abonniert gerne unseren Podcast, bewertet ihn oder empfehlt ihn weiter. Wir haben ja schon angekündigt, Ciceros Reden sind eingebunden in historische Kontexte, die man kennen sollte, um sie einigermaßen inhaltlich nachvollziehen zu können. Und deswegen bleiben wir euch das diesmal natürlich auch nicht schuldig. Jana, worum geht's denn in dem Prozess gegen Marcus Caelius?
Ja, worum geht's? Das ist eine sehr gute Frage, die nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Warum? Da kommen wir gleich noch zu. Also Pro Caelio, der Name, ne? Marcus Caelius Rufus hieß der Mann, der da verteidigt wurde. Der ist geboren, man weiß es nicht genau, wahrscheinlich 88 oder 87 vor Christus. Es kursiert auch die Zahl 82 vor Christus nach einer Angabe bei Plinius, die aber wahrscheinlich falsch ist.
Ja, ich bin auch über die gestolpert, genau.
Also Plinius sagt, dass Caelius an dem gleichen Tag geboren ist wie jemand anderes und der ist nachweislich 82 geboren. Und das Problem ist dann aber, dass Caelius, wenn er auch da geboren wäre, zu jung gewesen wäre für bestimmte Posten, die er innehatte. Da gibt's ja immer so Mindestalter und das wäre extrem unwahrscheinlich, dass er die vor dem Mindestalter kommen hätte.
Das ist genau das, worauf Cicero eben so stolz ist, dass er seine Ämter alle mit Mindestalter und nicht erst danach erreicht hat.
Also das ist jetzt auch für den Prozess nicht weiter wichtig, ob er jetzt Anfang 30 oder Ende 20 war. Aber wir wollten es trotzdem mit ansprechen, weil das halt nochmal unterstreicht, wie wenig wir wissen über sehr viele, eigentlich die meisten, fast alle, Menschen in der Antike, also nicht mal die Geburtsdaten. So oder so, wer war das jetzt? Also wer war er für Cicero? Ein Schützling, also Cicero hat den mit ausgebildet in Rhetorik und Anwaltstätigkeit. Da war wohl Marcus Caelius nach allem, was wir von Cicero wissen, auch extrem talentiert. Sehr zielstrebig und auch, ja, so ein bisschen skrupellos.
Das ist auf jeden Fall der Eindruck, der hängen bleibt. Auch wenn Cicero, wenn wir dann sehen, sich alle Mühe gibt, das ein bisschen zu zerstreuen. Aber sowas aus so ein paar begleitenden Quellen über die Figur bekannt ist. Es gibt auch Briefe von ihm, die überliefert sind. Da lässt sich das aus seiner Biografie durchaus, glaube ich, rauslesen, ja.
Ja, genau. Die Briefe, die er an Cicero geschrieben hat in Ad Familiaris Buch 8, sind die überliefert. Genau, es gibt noch, das habe ich dem Kommentar zu der Rede entnommen, dass Caelius im Jahr 50, also später dann unter der Lex Scantinia angeklagt wurde. Das ist nicht so ganz klar, was für ein Gesetz das jetzt konkret ist, es hatte irgendwas mit sexuellen Handlungen zwischen zwei Männern zu tun. Der Kommentar redet dann auch, dass das gegen Homosexualität sich richtet, was sehr anachronistisch ist. Da haben wir an anderer Stelle schon mal drüber geredet, dass es nicht so sehr darum geht, dass das zwei Männer sind, sondern dass, wenn ein freier Römer die passive Rolle einnimmt, das war verpönt. In Rom, da müssen wir auch echt mal eine extra Folge zu machen. Jedenfalls gab es wohl den Verdacht, dass Caelius mit Catilina was hatte. Da geht die Rede leider nur sehr kurz und obskur drauf ein, aber das wollte ich hier nicht unerwähnt lassen.
Ja, genau, und das ist nochmal kurz die Brücke zurück zu diesem Thema der Skrupellosigkeit, weil das scheint einigermaßen außer Frage zu stehen, dass Caelius im Dunstkreis oder im Sympathisantenkreis von Catilina unterwegs war.
Zu welchem Grad, werden wir nie wissen.
Ja.
Und auch sonst hat er sich einiges an Feinden gemacht, was ja irgendwie auch mit dem Anwaltsberuf so einhergeht. Er war zum Beispiel gerade dabei, einen gewissen Lucius Calpurnius Bestia anzuklagen wegen Amtserschleichung. De ambitum. Das hat er schon mal versucht. Das ist also der zweite Versuch, den Caelius gerade unternommen hat, als dieser Prozess ihm dazwischen gekommen ist. Whoops. Und als er das zum ersten Mal versucht hat, hat niemand anderes als Cicero Bestia verteidigt. Da waren sie also auf entgegengesetzten Seiten. Die Rede von Cicero haben wir übrigens nicht. Also war alles, also er war mittendrin, sagen wir es mal so, in allem, was so passiert ist. Und auch nicht immer auf Ciceros Seite.
Das lässt sich zumindest mit einiger Sicherheit sagen.
So, wie gesagt, ist alles kompliziert. Genau, so. Dieser Prozess fand im Jahr 56 vor Christus statt, wahrscheinlich am 3. und 4. April. Und zwar gleichzeitig mit Feierlichkeiten. Es gab ja viele Feierlichkeiten in Rom. In dem Fall waren es die Megalensia. Feierlichkeiten zu Ehren der Magna Mater. Also auch so eine Gottheit.
Das ist deswegen bemerkenswert auch, weil normalerweise an Feiertagen keine Prozesse stattfinden.
Genau, dazu gleich mehr. Wer hat ihn da jetzt eigentlich angeklagt? Ist immer so ein bisschen schwierig, diese ganzen Namen zu nennen, die mal mehr und mal weniger bekannt sind. Wir tun es jetzt trotzdem einmal kurz. Drei Anklagerede gibt es ja immer. Das war einmal ein gewisser Sempronius Atratinus. Der war erst 17, sehr unüblich. Und das war der Sohn von dem Bestia, den Caelius davor angeklagt hatte. Also sowas wie Interessenskonflikt gibt's nicht in Rom. Das war gerade gut, wenn man einen persönlichen Grund hatte, jemanden anzuklagen. Okay. Dann noch ein Herennius Balbus, der war auch mit Bestia befreundet anscheinend. Und dann ein gewisser Publius Clodius. Der Name ist relativ bekannt als Ciceros, man muss es Erzfeind nennen.
Ja, das ist einfach das Label, mit dem dieser Name für immer verbunden ist.
Wobei es hier nicht klar ist, anscheinend, jedenfalls habe ich verschiedene Meinungen dazu in der Sekundärliteratur gefunden, ob der Publius Clodius, der für die Anklage gesprochen hat, der Clodius ist oder irgendein Verwandter. Ja, die heißen ja auch noch immer alle gleich. Das macht das nicht einfacher. So oder so, wir haben die Anklage nicht. Wir haben nichts. Außer Ciceros Rede, was auch der Grund ist, warum das relativ schwierig ist, die Hintergründe genau zu rekonstruieren, weil Cicero geht natürlich auf die Anklage ein, aber was die genau gesagt haben, wissen wir nicht, wir werden es auch nie wissen.
Genau, das ist ja auch jetzt etwas, das jetzt nicht nur für diesen Prozess gilt. Wir haben ja immer dieses Problem, dass wir da meistens nur eine Seite überliefert haben.
Dann noch, wer hat bei der Verteidigung gesprochen? Da gibt's dann auch drei Reden. Ciceros war die letzte und vor ihm hat zuerst Caelius selber gesprochen. Das konnte man auch machen. Und Marcus Licinius Crassus, das ist der Crassus, also der vom ersten Triumvirat. Der hat auch Caelius mit gefördert, mit erzogen und so weiter. Caelius war jetzt auch nicht schlecht connected in Rom. Das heißt, wir sind am zweiten Tag, als Cicero diese Rede hält, des ganzen Prozesses und auch ganz am Ende der Verteidigung. Also es ist die sechste Rede. Und die Jury hört jetzt schon sehr lange über diesen Fall was und verpasst die ganzen Feierlichkeiten. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. So, jetzt zurück zu der Frage. Es sind ja Feste und an einem Feiertag wird jetzt dieser Prozess durchgeführt. Warum?
Das liegt daran, dass die Anklage auf Devi lautet, also wegen Gewaltanwendung. Wies, dieses kurze Wörtchen, heißt ja Gewalt oder dann eben Ausübung von Gewalt. Das ist in dem Gesetz, auf das man sich da stützt. Das ist die sogenannte Lex Plautia Devi, also Gesetze werden ja immer benannt nach den Leuten, die sie einbringen. Das heißt, das ist von einem gewissen Plautus auch eingebracht worden. Und in dem ist sozusagen festgelegt, dass wenn diese Gewaltanwendung contra rem publicam, also gegen den Staat, gegen das Gemeinwesen erfolgt, dann muss diese Anklage auch sofort verhandelt werden, unabhängig davon, ob es ein Feiertag ist oder nicht. Mhm. Das ist die Überschrift, unter dem die Anklage steht, aber tatsächlich stecken auch noch diverse andere implizite Anklagen hinter diesem Prozess. Sowas wie Hochverrat zum Beispiel und Mord.
Ja, ja. Also der offizielle Grund, den die Anklage angeführt hat, ganz offiziell geht es um eine Gesandtschaft aus Alexandria, die von dem Philosophen Dio angeführt wurde. Und den soll Caelius versucht haben zu ermorden. Das ist im Kern die Anklage. Dio wurde auch später auch ermordet, nicht von Caelius. Nachweislich nicht von Caelius. Der Punkt, der jetzt für Cicero besonders relevant wird in seiner Verteidigung, ist, dass Caelius sich für diesen Mordversuch Gold geliehen haben soll. Für Bestechung braucht er das Geld. Und zwar hat er sich das geliehen bei Clodia Metelli. Zu der kommen wir dann auch noch. Und dann soll Caelius auch noch versucht haben, Clodia zu ermorden, um das zu vertuschen. Das ist jedenfalls die offizielle Story, die die Anklage versucht zu verkaufen.
Was auch noch, und das ist eben das, was dann weniger zum offiziellen Teil gehört und womit sich Cicero dann ausführlich auch beschäftigt, ist ein Background des Prozesses auch eine möglicherweise zerbrochene Liebschaft zwischen Caelius und bereits erwähnter Clodia Metelli. Das ist die Schwester von dem auch bereits erwähnten Erzfeind Clodius, Ciceros Erzfeind Clodius.
Noch eine kleine Fußnote zu Clodius. Also warum war das Ciceros Erzfeind? Die haben eine sehr lange verworrene Geschichte, die eigentlich auch mal eine eigene Folge wert wäre. Aber Cicero war vor allem überkreuzt mit dem, weil Clodius derjenige war, der ihn ins Exil geschickt hat. Also Cicero musste ja ins Exil, weil er die Teilnehmer der catilinarischen Verschwörung hat hinrichten lassen. Und Clodius hat dafür gesorgt, dass das für rechtswidrig erklärt wurde und Cicero ins Exil musste. Und dann kann man schon verstehen, dass Cicero nicht so gut auf ihn zu sprechen war.
Ja.
War auch eine sehr interessante Figur, Clodius. Aber ja. Dazu an anderer Stelle mehr. Hier geht es eher um seine Schwester, auch keine uninteressante Figur.
Ja, und was man jetzt vielleicht aus dem, was du schon dargestellt hast, auch schon raushören kann, ist, dass die Klage, sagen, der implizite oder der nicht ausgesprochene Grund der Klage möglicherweise auch ein Versuch war, Caelius eben bei seinen eigenen politisch motivierten Klagen einzubremsen. Dass er da sich unbeliebt gemacht hat, haben wir ja schon dargestellt. Und dass er dabei auch schon mit Cicero selbst in Konflikt gekommen ist, hast du ja auch schon erwähnt. Ja, es scheint sich in der Forschung schon, obwohl sehr viele Meinungen auseinandergehen und so weiter, aber ein Bild, das sich mir da zumindest so dargestellt hat, war, dass es in dem Fall vielleicht wirklich weniger um ein echtes Verbrechen geht. Also das ist auch die Linie, die Cicero in seiner Verteidigung einschlägt, sondern dass es vielleicht möglicherweise eher als eine Art politischer Schaukampf zu verstehen ist, der da inszeniert wird. Worin jetzt genau dieser politische Schaukampf wiederum besteht und was die Seiten sind, die gegeneinander kämpfen, ist auch wieder ein bisschen weniger klar. Also eine Möglichkeit wäre, dass es eben wirklich darum geht, dass Caelius als politischer Gegner von Calpurnius Bestia ausgeschaltet werden sollte. Eine andere Option wäre, dass Clodia Metelli tatsächlich im Hintergrund die Fäden gegen Caelius zieht, auch eine Meinung, die vertreten ist. Und auf der anderen Seite, warum Cicero die Verteidigung übernimmt, kann man auch unterschiedliche Vermutungen anstellen. Eine, die häufig kommt, ist, dass es eben hier darum geht, vielleicht diesen Prozess zu nutzen, um Rache an den Clodiern zu nehmen, also insbesondere natürlich an Clodius, und das eben über seine Schwester Clodia tut. Oder auch eine Meinung, die ich gelesen habe, dass es vielleicht eher so ist, dass Cicero hier versucht, diese Feindschaft, die er mit den Clodiern hat, sozusagen zu seinem eigenen Vorteil einzusetzen und daraus auch ein juristisches und auch komisches Kapital zu schlagen.
Ja.
Das alles sind Möglichkeiten, die hinter diesem Prozess stehen und für alles finden sich Vertreter in der Sekundärliteratur.
Ja, und es ist auch alles aus dem Text selber plausibel. Und was genau Clodia, die anderen Ankläger und auch Cicero bewegt hat, werden wir nie wissen. Und wir werden auch nie wissen, was Caelius jetzt eigentlich verbrochen hat, wenn überhaupt irgendwas. Also was macht Cicero jetzt in absoluter Kurzform? Er versucht in dieser Rede die Vorwürfe gegen Caelius' Charakter zu widerlegen und die Glaubwürdigkeit der wichtigsten Zeugin der Anklage, also Clodia, zu diskreditieren. Und das macht er, indem er sie ziemlich direkt und ziemlich, ja, mit Nachdruck angreift.
Hm.
Das war auch völlig okay in römischer Rechtsprechung. Außerdem muss er ja die Jury bei Laune halten. Wir sprachen schon von dem Kontext, dass die eigentlich gerade die Feierlichkeiten verpassen. Und das macht er mit diversen theatralischen Einlagen. Und beides, also diese Angriffe und auch wie er da die Stimmung oben hält, das werden wir uns dann genauer anschauen, wenn wir die Rede durchgehen. Aber davor noch ein, zwei Bemerkungen, nämlich, wie ging's aus?
Ja, das ist immer die wichtigste Frage. In dem Fall, ist nicht bei allen Prozessen so, von denen wir Cicero-Reden erhalten haben, aber in dem Fall wurde Caelius freigesprochen. Das heißt, das Dreigestirn aus Caelius selbst, Crassus und Cicero konnten ihn erfolgreich verteidigen und Caelius konnte seine weiterhin sehr ereignisreiche Karriere fortsetzen. Er bleibt dann auch in weiterer Folge, das ist auch das, was aus den Briefen spricht, ein interessanter Charakter insofern, als er dann im Bürgerkrieg sich zwar Caesar anschließt, also sozusagen auf der Seite der Popularen und nicht auf der Seite des Senats steht und bleibt auch unter Caesar erfolgreich. Allerdings äußert er in den Briefen an Cicero durchaus Unzufriedenheit und auch Kritik an Caesars Politik. Also er ist da irgendwie immer ein Zerrissener, so wie Cicero das ja auch irgendwie ein bisschen ist. Und auch deswegen bleiben sie vielleicht dann auch noch länger in Kontakt und passen charakterlich ganz gut zusammen. In jedem Fall ist es so, dass Caelius dann nach Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 48 bei Unruhen in Unteritalien stirbt.
Genau. Und noch eine allgemeine Fußnote eher, aber man muss es trotzdem erwähnen. Wie immer bei Cicero reden ist nicht ganz klar, wie nah der Text, den wir jetzt haben, an dem ist, was Cicero tatsächlich gesagt hat.
Hm.
Weil meistens ist es ja so, dass Cicero die Rede gehalten hat und dann später die schriftliche Version veröffentlicht wurde. Ist nicht immer so, aber das ist der Regelfall. So wie ich die Sekundärliteratur verstanden habe, also den Kommentar und so, sind die Anzeichen hier ganz gut, dass es relativ nah an dem dran ist, was er gesagt hat. Aber wir wissen es natürlich nicht, weil wir leider keine Zeitmaschine haben, um uns das anzuhören. Ich habe auch in dem Kommentar, zu den Kommentaren kommen wir auch gleich noch, aber da gibt es eine relativ lange Diskussion darüber, wann jetzt genau diese schriftliche Fassung veröffentlicht wurde. Das scheint auch umstritten zu sein. Das ist jetzt für unsere Zwecke relevant. Aber da gibt es auch Streit drum. Aber Procaelio wurde auf jeden Fall schon sehr viel und sehr gerne in der Schule und auch in der Uni gelesen und deswegen gibt es extrem viele Kommentare zu dieser Rede.
Genau, ich habe mir da also einen der Rezenteren aus dem Jahr 2009 einen Schul- bzw. Spracherwerb im Lateinstudium-Kommentar angesehen von Gregor Bito und Andreas Fuchs, der aufgrund des Zielpublikums, auf das er ausgerichtet ist, sehr grundlegende Informationen enthält zu Ciceros Leben, Rhetorik in Rom und so weiter. Was mich daran ein bisschen gestört hat, war, dass teilweise sehr unkritisch Informationen präsentiert werden. Also das bereits erwähnte umstrittene Geburtsjahr von Caelius wird da eben mit 82 wiedergegeben. Und es ist auch, wenn man sich einen Kommentar erwartet, so wie ich das getan habe, dann ist es relativ wenig von dem, was man von einem eben wissenschaftlichen Kommentar sich wünscht. Das ist eher eine Art Vokabularium, wo es dann auch Arbeitsaufgaben dazu gibt, was prinzipiell kein Problem ist im Sinne von, sowas hat natürlich seine Daseinsberechtigung, aber hat mir jetzt tatsächlich nicht so besonders viel weitergeholfen bei der Vorbereitung. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass es ein bisschen unaufmerksam, sage ich jetzt mal, lektoriert ist.
Typische Philologenbeschwerde. Da sind Satzzeichenfehler drin.
Ja, also Überschriften passen nicht zu dem, was darunter steht und so weiter. Also da hätte man noch ein bisschen Zeit investieren müssen. Ein paar Buchstabendreher und Satzzeichenfehler gibt's auch. Das muss auch in jeder Rezension erwähnt werden. Genau, du hast ja noch einen anderen angesehen, glaube ich.
Genau, ich habe einen von Andrew Dyke. Der ist aus der Reihe Cambridge Greek and Latin Classics. Das sind diese Grünen, falls ihr die kennt. Der ist aus dem Jahr 2013, ist auch für Schule-Studium gemacht. Geht also auch sehr viel auf so Vokabular und Kasusfunktionen ein. Das war jetzt also im Kommentarteil auch nicht immer so brauchbar für unsere Zwecke. Ist aber, wenn man eben sich die Rede erschließen möchte, sehr brauchbar. So habe ich auch selber benutzt, als ich Procaelio mal unterrichtet habe in der Uni in England. Ist jetzt natürlich nicht so wie so ein super ausführlicher wissenschaftlicher Kommentar wie Horsfall, wie wir den bei Vergil öfter verwenden, aber ist auf jeden Fall brauchbar. Ich habe auch zu Hintergrund und Struktur der Rede einiges daraus übernommen. Es ist eine sehr brauchbare Einleitung hat. Also die ist dann nicht so allgemein, sondern wirklich sehr spezifisch. Auch eine längere Sektion zu Ciceros Stil in der Rede. Und der möchte in seiner Einleitung explizit den Kommentar von Austin ablösen. Da gibt es auch einen Kommentar zu eben genau dieser Rede. Austin, das ist auch der Austin, den wir auch schon mehrfach in unserem Vergil-Deep Dive verwendet haben. Und wer den gehört hat, kann sich vorstellen, was der über Claudia Mitelli wahrscheinlich sagen wird. Aber den habe ich jetzt nicht auch noch lesen können.
Mhm.
Genau, kommt wie alle verwendete Sekundärliteratur natürlich in die Shownotes. Jetzt sind wir bei der Rede angekommen. So, und jetzt nochmal kurz, was machen wir jetzt genau? Also wir werden mit euch schon die Rede komplett durchsprechen, aber natürlich nicht jeden einzelnen Absatz extra besprechen, weil dann säßen wir in 3 Tagen noch hier. Aber wir werden jetzt auf bestimmte besonders wichtige Stellen noch ein bisschen genauer eingehen und was dazwischen passiert zusammenfassen. Vorneweg noch eine Notiz zur Struktur der Rede. Es gibt da so ein Schema, was man lernt, wie Reden aufgebaut sind in der Antike, weil man das so macht. Und von diesem Schema, das ich auch ehrlich gesagt ständig wieder vergesse, ist aber auch nicht so wichtig, weil Cicero eh ständig davon abweicht. Und tatsächlich ist bei dieser Rede auch umstritten, welcher Abschnitt genau wohin gehört, wenn man dieses Schema anwendet. Anderes Thema könnte man auch sehr viel sagen. Egal, ich habe mich da an Dyke gehalten, der das, finde ich, nachvollziehbar einteilt.
Mhm.
Und so oder so am Anfang der Rede, und das würde ich auch als tatsächlich gültige Regel hinstellen, ist der Teil, der sich Exordium nennt, also der Anfang. Da soll die Jury aufmerksam werden, die soll auch bitte fügsam zuhören und soll auch bitte schön wohlgesonnen sein, dem, der da jetzt redet, also Cicero. Das sind in Procaelio die Absätze 1 und 2. Insgesamt hat die Rede 80. Also ne, diese Einteilungen sind ja modern, aber die werden wir auch erwähnen. Wir werden auch immer dazu sagen, in welchem Abschnitt wir gerade sind. 1 und 2 ist das Exordium. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie der allererste Satz von dieser Rede lautet. Also wie Cicero einsteigt.
Ja, genau. Wir haben ja in der vorangehenden Folge schon gesagt, dass Cicero ja sich primär als Staatsmann versteht und diese Reden deswegen auch immer Instrument seiner Politik sind. Und das sieht man hier, finde ich, glaube ich, auch ganz, ganz gut schon am Anfang und dann irgendwie eigentlich auch durch die gesamte Rede hindurch, auch am Ende dann nochmal besonders, kommen wir dann drauf. Procaelio 1, also der erste Abschnitt, der klingt auf Latein so. Si quis judices forte nunc acet ignarus legum, judiciorum constitutinis que nostrae, meretur profecto quae sit tanta atrocitas hoiusque causae, quod diebus festis ludisque publicis omnibus forensibus negotiis intermissis unum hoc judicium exerceatur, nec dubitet quin tanti facinoris reus arguatur ut eo neglecto civitas stare non possit.
Das ist alles ein Satz.
Das ist alles ein Satz und das ist auch ganz typisch, finde ich, für Cicero seine sehr lange Periode an den Anfang zu stellen.
Ja, das sagt Dyke zum Beispiel auch. Also das sind so Informationen, die man Dyke wunderbar entnehmen kann, dass es eben typisch ist, dass der erste Satz eine relativ lange Periode ist. Wir haben ja in der letzten Folge, meine ich, gesagt, dass die Reden jetzt nicht so viele, so super lange Sätze haben wie die philosophischen Schriften, aber es geht schon immer erstmal richtig mit so einem Wumms los.
Ja, genau. Also es zieht eben auch die Leute da so rein. Ich finde, was Cicero in diesem Einstieg macht, ist dann auch etwas, was man auch in anderen Reden finden kann. Er zieht nämlich diese ganze Situation erstmal auf die Außenperspektive.
Mhm.
Also es geht in diesem ganzen Absatz darum, er lädt die Richter dazu ein, zu reflektieren, was tun wir hier eigentlich gerade. Und er stellt sich vor, was wäre denn, wenn jetzt jemand hier zu dieser Versammlung dazu käme, der nicht weiß, wie Rechtsprechung in Rom abläuft, der muss sich dann doch eigentlich wundern, was hier für ein großes Unheil und was für ein Wahnsinn hier passiert sein muss, dass wir an einem Feiertag uns zusammenfinden, um Recht zu sprechen. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, man muss eigentlich dann zu dem Schluss kommen, dass hier ein derartiges Verbrechen verhandelt wird, dass, wenn man sich nicht darum kümmert, diese Gemeinschaft nicht weiter bestehen kann. Das ist so der Bogen, den er spannt.
Kein bisschen schwere Geschütze, gar nicht übertrieben.
Nein, genau. Und das ist natürlich genau das Ding. Es wird hier alles gleich am Anfang ausgepackt und nach vorne geladen. Was passiert hier gerade? Was tun wir da eigentlich? Ist das eigentlich normal, was wir da machen? Und legt damit natürlich den Grundstein dafür, dann all das zu hinterfragen, was Caelius da vorgeworfen wird von der Anklage.
Hm.
Und es ist eben sehr nett gemacht mit diesem Konditional, also diesen Bedingungssätzen, die da angestellt werden. Das Ganze wird eigentlich als großes Gedankenexperiment formuliert, auf das wir uns jetzt gemeinsam mit Cicero einlassen sollen.
Mm.
Stellen wir uns mal vor, da kommt jemand dazu, was muss der denn denken, was hier sich vollzieht?
Genau, und dieses Ganze, stellen wir uns das mal vor, nur mal angenommen, dieses und jenes passiert, das alles, das steht bei Cicero nicht explizit so da, sondern das wird alles kommuniziert, indem diese ganze Periode im Konjunktiv Präsens stehen. Und das ist auch etwas, was bei Cicero ich sehr häufig beobachte. Und also Konjunktiv Präsens, gerade im Hauptsatz, also ich habe dafür noch so Sachen wie dürfte wohl, man könnte, sollte, dürfte wohl für Potenziales und so als Übersetzung gelernt. Das ist auch etwas, von dem ich hoffe, dass das heutzutage nicht mehr passiert, weil was ist denn, er dürfte wohl schweigen, für Deutsch, bitte. Aber ich habe das noch so gelernt. Und die Erklärung für diese, gerade für die Perfekt- und Präsenskonjunktive im Hauptsatz bei Cicero sind sehr oft Konjunktiv als Modus der Vorstellung, der Möglichkeiten, der Potenziales. Und ich habe das auch immer, das ist kein Fachbegriff, aber ich habe das immer ciceronischer Potenziales genannt, der eben explizit dafür da ist, zu sagen, nur mal angenommen, Doppelpunkt. So kann man das nicht übersetzen, aber das ist gemeint. Nur mal angenommen. Alles, was folgt, ist nur einfach nur mal in den Raum gestellt. Das ist sozusagen das antike Äquivalent von, ich stelle ja nur Fragen.
Ich finde auch, es ist auf jeden Fall ein Satz, mit dem man sehr gut nachvollziehbar machen kann, dass der Konjunktiv im Lateinischen eben was kann, was er im Deutschen so nicht kann. Und dass er eben wirklich dieser Modus der Vorstellung sein kann, mit dem man umschaltet von, wir beschreiben jetzt etwas, was da ist, zu etwas, wir beschreiben uns jetzt etwas, das wir uns gemeinschaftlich vorstellen. Und auch sonst ist dieser Satz voll von Phänomenen, die sich wunderbar dafür eignen, dass man sie sich als Phrasen irgendwo im Hinterkopf ablegt. Also das ist zumindest eine der Strategien, die mir immer sehr helfen, mir zu merken, wie Valenzen, das heißt, also welche Fälle sich mit welchen Worten verbinden, funktionieren, einfach indem man sich Beispielphrasen merkt. Und das wäre eben hier zum Beispiel bei diesem Ignarus legum judiciorum consuetudinisque nostrae, also Ignarus, unwissend, und dann die ganzen dazugehörigen Genitive. Das ist, wäre so eine Phrase, die man sich gut merken kann.
Es reicht auch Ignarus legum.
Absolut. Und Ignarus legum ist dann eben jemand, der sich nicht mit Gesetzen auskennt. Damit kann man sich eben merken, dass bei Ignarus ein Genitiv steht, der angibt, womit man sich nicht auskennt.
Ja, das als Ergänzung zu unserer Folge zum Genitiv, wo wir ja länger über das, die Möglichkeiten, Adjektive, die sich mit Genitiv verbinden, zu lernen, geredet haben.
Und was auch sehr schön ist, finde ich, ist, da kommen wir dann wahrscheinlich in einer etwas späteren Folge in diesem Jahr auch nochmal drauf zurück, also nicht auf diesen Satz vielleicht, aber auf das Phänomen, nämlich auf diese lange Reihe Diebus festis ludisque publicis omnibus forensibus negotiis intermissis, alles Ablative, die letztendlich eigentlich zeitliche Begleitumstände angeben, dient hier natürlich auch dazu, dieses Panorama des Forums und was da eben sich eigentlich gerade im Hintergrund vollzieht, nämlich Feierlichkeiten, wo wir uns nicht beteiligen können, weil wir diesen Prozess führen müssen, das alles zu zeichnen.
Ja, also ne, Diebus festis an Feiertagen, ludisque publicis bei, während öffentliche Spiele stattfinden, dann omnibus forensibus negotiis intermissis und während alle Tätigkeiten auf dem Forum unterbrochen sind. Das ist jetzt keine schöne Paraphrase, aber das steht da. Das ist alles ein Ablativausdruck. Der den Rahmen setzt, ja.
Und die Spiele, von denen da gesprochen wird, sind natürlich die eben bereits erwähnten Megalensia zu Ehren der Magna Mater. Hast du schon erwähnt. Dass dieser lange Satz da steht und dass er die Wirkung hat, uns da reinzuziehen, das haben wir jetzt schon versucht, ein bisschen zu zeichnen. Was auch auffällt, ist, dass Cicero dann so einen Punkt draus macht, dass er an einzelnen Momenten dann so Begriffe reinwirft, die dieses Bild, dieses vermeintlich, wir blicken da jetzt einfach mal drauf, Panorama, so ein bisschen aufbrechen. Und das sind so Begriffe wie Atrocitas.
Abscheulichkeit.
Und da ein Wort wie Facinoris, also Genitiv von Facinus, Verbrechen. Die werden da so ein bisschen eingestreut und dann endet das Ganze eben auf diesem sehr dunklen Gedanken, Civitas stare non possit, also die Gemeinschaft könnte nicht länger Bestand haben. Und das ist natürlich für jede Gemeinschaft eine Horrorvision, aber für die römische nochmal ein bisschen mehr, habe ich so das Gefühl. Das ist schon sehr effektvoll gestaltet.
Ja.
Und da muss man jetzt auch nicht unbedingt, finde ich, ganz tief in der römischen Rhetorik und auch nicht in der römischen Gedankenwelt drinnen sein, dass dieser Effekt trotzdem eintritt. das kommuniziert sich einfach durch die Art und Weise, wie Cicero die Sprache verwendet.
Ja, und das baut sich halt immer weiter auf, ne? Also das ist ja auch das, was wir versucht haben, in der letzten Folge stark zu machen, dass diese Sätze eben von vorne nach hinten geschrieben wurden und von vorne nach hinten gesprochen wurden natürlich und deswegen auch von vorne nach hinten gelesen werden sollten und auch nur so ihre volle Wirkung entfalten, weil Cicero-Sätze sich immer weiter aufbauen. Das ist also absolut typisch für nicht nur Cicero. Und das ist eben dann mit diesem Hammer Civitas Dare non posset endet. Da muss man halt auch den Punkt setzen. Ne?
Das irgendwie vorzuziehen, ruiniert den Effekt. Genau.
Und auch diese lange Periode, nicht abschrecken lassen von dem Anfang mit der langen Periode, ist aber so lesbar, wie wir das in der letzten Folge dargelegt haben. Also das geht, 1a, das von vorne nach hinten zu lesen.
Das ist eben ein Satz, in dem sehr viele Dinge versammelt sind. Wollte ich jetzt nur nochmal zusammenfassend darstellen. Alles, was so grammatikalische Klassiker-Themen sind, die auch gerne mal abgefragt werden, die stecken da alle schon in diesem einen Satz drinnen. Quasi in Bewegung, wenn man so will. Und nicht isoliert in der Grammatik. Also gebrauchtes Potenzial, das haben wir schon erwähnt. Ignarus plus Genitiv haben wir schon erwähnt. Wir haben auch diese Momente von Oratio Obliqua, also indirekte Rede. Das heißt, die Wiedergabe von Gedanken oder die Darstellung von Gedanken, die nicht als die eigenen Gedanken kommuniziert werden sollen.
Könnte man auch eine ganz eigene Folge drüber machen. Machen wir bestimmt irgendwann mal, so ein Lieblingsthema beim Sprachunterricht.
Und dann gibt's natürlich auch noch Klassiker da drinnen, wie diese sehr feststehende und trotzdem fix zum notwendigen lateinischen Wortschatz für Menschen, die Latinum machen und dann auch noch weiter studieren, gehörende Wendung non dubito quin. Also ich bezweifle nicht das, diese sehr seltsame Konjunktion quin, die sich mit Ausdrücken wie zum Beispiel nicht zweifeln, verneinten Ausdrücken des Zweifels verbindet, die steckt da auch gleich drinnen. Und ein Konsekutivsatz haben wir auch noch drinnen. So sehr das. Ja, also ein bemerkenswerter Einstieg in vielerlei Hinsicht, finde ich.
Auf jeden Fall.
Sowohl aus grammatischer als auch aus rhetorisch-inhaltlicher.
Genau, dann im Folgenden erklärt Cicero erstmal, es gab hier überhaupt gar kein Verbrechen. Was hier passiert ist, dass ein junger Mann, der sehr viel Talent hat, so Caelius, der wird angeklagt von einer Person, deren Vater Caelius selbst angeklagt hat. Ne? Das ist jetzt wieder das mit dem, die Anklage ist der Sohn von Bestia und Bestia ist der, den Caelius selber angeklagt hat. Ne? Also das wird gleich von Cicero gleich am Anfang in den Fokus gerückt. Und da ist auch schon die Rede von gewissen Opibus Meretriciis, die hier zu den Begleitumständen gehören. Meretrix ist die, ja, wir würden heute Sexarbeiterin sagen, ist aber im Lateinischen kein schönes Wort. Also man merkt schon, da steht irgendwo im Hintergrund, steht auf jeden Fall eine Frau von fragwürdigem Beruf. Das wird hier schon gleich am Anfang angedeutet. Und Cicero ruft dann nochmal dazu auf, dass die Jury hier ganz genau aufpassen soll, was hier eigentlich los ist und was hier im Hintergrund stehen könnte. Das ist Abschnitt 2. Den Satz haben wir in der letzten Folge tatsächlich besprochen.
Genau.
Also das war unser Beispielsatz, der ja auch ziemlich verworren war, so vom Inhaltlichen her, den wir da versucht haben, transparent zu machen. Das ist genau das. Also, dass hier dieser Atratinus ja gewisse Motivation hat, diesen Anklage zu führen. Und das ist also das Exordium und dann kommt der erste große Abschnitt zur Darstellung vom Charakter von Marcus Caelius. Das ist die Einteilung von Dyke, es sind die Abschnitte 3 bis 22. Und das ist auch wichtig, dass Cicero jetzt hier auf den Charakter von Caelius eingeht, weil in so einem Prozess eben auch der Charakter eines Bürgers beurteilt wird, weil es auch darum geht, ob diese Person ein Bürger bleiben soll.
Mhm.
Das heißt, es ist jetzt hier kein Beiwerk, sondern ein essentieller Teil tatsächlich der Verteidigung. Und dann geht Cicero erstmal ein auf die Herkunft von Caelius und die Beziehung zu seinem Vater, weil da hat nämlich die Anklage anscheinend auch drauf rumgehackt, dass die nicht so gut sein soll. Und das wäre natürlich nicht toll, wenn jemand seinen Vater nicht ordentlich ehrt und so weiter und so fort. Dann vergleicht Cicero noch den Werdegang von Caelius mit seinem eigenen und betont ja, dass Caelius ausgebildet wurde von Crassus und von ihm selber. Lobt ihn ziemlich und bla bla bla. Und dann muss er auf einen relativ schnell auf einen sehr wichtigen Streitpunkt eingehen, den wir auch schon angedeutet haben. Nämlich auf Catilina.
Genau, das führt dann auch nochmal ein bisschen eigentlich das weiter, was davor gleich gekommen ist, logisch finde ich, weil zuvor eben schon die Verbindungen zwischen Cicero und Caedius aufgezeigt worden sind. Jetzt kommt er dann zu diesem Thema Catilina, wo eben vermeintlich dann sozusagen diese ideologische Trennung zwischen Caedius und Cicero vollzogen wird, denn Catilina spielt ja auch eine nicht zu vernachlässigende Rolle in Ciceros Leben. Ich glaube, das kann man eben gar nicht überschätzen, wie unglaublich wichtig dieser Antagonist eigentlich ist für Ciceros Karriere. Muss ihm selber, glaube ich, auch klar gewesen sein. Und naja, also nachdem Cicero quasi der Bezwinger von Catilina ist, muss er sich natürlich nochmal umso mehr mit dem ohnehin schon schlimmen Vorwurf, dass Caelius da ein Anhänger von Catilina gewesen sein soll, auseinandersetzen.
Genau, und zuerst fängt Cicero ja damit an, dass Caelius ja am Anfang überhaupt gar nichts mit Catilina zu tun hatte, weil der wusste gar nicht, wer das ist, weil Caelius war ja mit Cicero unterwegs und hat deswegen am Anfang gar nichts mit Catilina zu tun gehabt und wurde erst später von Catilina getäuscht, und da war er ja auch bei weitem nicht der Einzige. Aber es scheint so nachweislich zu sein, dass Caelius was mit Catilina zu tun hatte, also irgendwas, dass das jetzt halt irgendwie schön geredet werden muss von der Verteidigung, also von Cicero. Und wie du schon sagst, wer hat mehr zur Verteufelung von Catilina berechtigterweise beigetragen als Cicero? Jetzt muss Cicero selber das also schönreden, was Caelius da gemacht hat. Das macht er jetzt wirklich auf eine sehr spannende Art und Weise.
Ja, er macht es auch sehr ausführlich. Sind da die Paragraphen 10 bis 14, also doch eine relativ lange Stelle, die ich jetzt auch deswegen nicht vorlesen und auch nicht komplett paraphrasieren werde. Auch deswegen, weil das sich da einiges wiederholt. Also das ist so ein bisschen die Technik auch dieser Stelle, habe ich das Gefühl. So diese Häufung von Charakterisierungen. Und der Kern dieser Zeichnung ist aber, würde ich schon sagen, dass Catilina da explizit als ein Monstrum bezeichnet. Also das ist jetzt nicht das, was man mit dem deutschen Wort Monster wiedergeben würde, sondern ein Monstrum ist eben auch ein quasi göttliches Zeichen. Etwas, das auf einen Missstand hinweist. Und das erklärt er dann näher damit, dass Catilina nicht nur deswegen ein Monstrum ist, weil er das Schlechteste verkörpert, was die Römische Republik zu bieten hat, sondern vor allem deswegen, weil es ihm zusätzlich auch noch gelungen ist, den Eindruck zu erwecken, dass er tatsächlich eigentlich ein anständiger Bürger wäre. Also er verbindet eben diese tatsächliche Verkommenheit mit einer vermeintlichen Auszeichnung. Und das wird dann auch noch sehr stark unterstrichen mit dem Verb simulare, also das Vortäuschen von etwas. Simulabat wird gesagt, und es wird von einer Virtus ad simulata gesprochen, also eben einer, Virtus ist das unübersetzbare Wort, aber die Vorzüglichkeit nach römischen Vorgaben, die eben nur vorgetäuscht ist. Genau, also das ist so der Kern dieser Zeichnung, ein aus nicht zusammenpassenden Eigenschaften zum Nachteil der Gemeinschaft zusammengesetztes Monstrum. Mhm. Dieses Thema wird dann eben auch sprachlich weiterverarbeitet. Also Cicero arbeitet dann vor allem mit der Gedankenfigur des Paradoxes, also was eben da im Kern schon angelegt ist. Und das wird dann auch stilistisch markiert, indem er das parallel nebeneinander stellt. Also er macht dann Ausdrücke wie in voluptatibus inquinatior, in laboribus patientior. Also diese ganz parallele Bau von in plus Ablativ und dann ein Adjektiv. Also jemand, der in seinen Begierden ziemlich verdorben und gleichzeitig aber auch in seinen Anstrengungen ziemlich duldungsfähig ist.
Also auch was tatsächlich gut ist. Also wer unter schwierigen Umständen geduldig bleibt und es erträgt, das ist ja eine gute römische Virtus. Das fand ich auch, also ich habe diese Rede jetzt wirklich schon oft gelesen und ich finde es immer wieder bemerkenswert, wenn ich lese, wie Cicero dann doch die ein oder andere gute Eigenschaft an Catilina aufzeigt.
Aber es ist für die Argumentation eben wahrscheinlich auch tatsächlich notwendig. Also er geht, glaube ich, nie in die Richtung, dass das Positive irgendwo überwiegen könnte, aber es muss so kleine Lichtblicke muss es geben, um eben diese Widersprüchlichkeit glaubhaft zu machen. Also das wird dann auch noch über Ausdrücke, die so einfach direkt nebeneinander gestellt werden. Asyndeton nennt man das, also unverbunden nebeneinander gestellt werden, was dann eben so ausdrückt, dass sie eigentlich nicht nebeneinander stehen können, aber es eben doch tun in Catilina. Das ist so diese stilistische Verarbeitung dieses Themas der Widersprüchlichkeit.
Du hattest schon von den Voluptates, also den Gelüsten, geredet. Da kommt natürlich auch mehrfach vor, dass er verschiedene Vitia libidinis, also Laster von Begierde, hatte. Das zieht sich auch durch diese Passage durch. Und da steckt wohl auch dieser Vorwurf drin, dass er mal was mit Caelius hatte. Also das macht Cicero nicht explizit, aber das muss da auch in der Häufung, wie es erwähnt wird, ein bisschen mitschwingen, dass Catilina eben fragwürdig war, was seine sexuellen Vorlieben angeht.
Mhm.
Und zumindest da zügellos vorging.
Ja, und das leitet dann eben über zu so einem Zwischenfazit von Catilina, wo er als ein Mensch mit varia multiplicique natura, also von einer vielgestaltigen und vielfältigen Natur bezeichnet wird. Und das wird dann noch näher ausgeführt in dem Umgang, den Catilina gepflegt hat, nämlich eben nicht nur mit den verdorbenen Gleichgesinnten, sondern mit allen. Und dann gehören da eben auch die Multos, Fortis, Viros et Bonos, also die vielen tapferen und guten Männer, die es in Rom eben auch gab, auch dazu.
Mhm.
Und das zeichnet Cicero dann eben als die eigentliche Gefahr von Catilina. Nicht, dass er sozusagen nur die Schlechten um sich schart, sondern dass es eben auch gelingt, die Guten zu täuschen. Und damit ist dann die Stoßrichtung, die Cicero da für die Verteidigung wählt, relativ schnell auch klar. Nämlich kann man sie so zusammenfassen, Caelius mag zwar eine nahe Person von Catilina gewesen sein, aber man kann es ihm nicht zum Vorwurf machen, weil alle sind ihm auf den Leim gegangen.
Mhm.
Und das sagt er dann auch ganz explizit. Also Variationen darüber, dass es viele gute Leute gab, die sich mit Catilina beschäftigt haben, die sich von ihm täuschen haben lassen. Und dass dieser Vorwurf, den man da Caelius macht, eben nicht nur Caelius selbst gemacht werden kann, sondern dass er vielen anderen, die anerkanntermaßen gute und wertvolle Bürger der Gemeinschaft sind, auch gemacht werden kann. Du hast es ja schon gesagt, dass Cicero da den Punkt macht, dass eben Catilina neben seinen vielen schlechten Eigenschaften auch viele herausragende Eigenschaften hatten. Und dann an einem Punkt sagt Cicero sogar, dass es an diesem Menschen Catilina Dinge gab, die admirabilia waren.
Hm.
Bemerkenswert.
Ja, das ist schon ein starkes Wort, ne? Da weist auch Dyke in seinem Kommentar von hin, dass es eben nicht das englische admirable, also bewundernswert ist, weil ne, gerade wenn es ein englischsprachiger Kommentar ist und das Wort existiert irgendwie auch im Englischen, dann neigt man natürlich dazu, das so zu übersetzen, sondern dass es eher deserving of wonder, astonishing, remarkable und strange. Also erstaunlich und schon irgendwie bemerkenswert, aber halt auch seltsam, dass das hier das ist, was bei dem Admirabilia mitschwingt. Und das knüpft er an daran, dass Catilina ja vorher als Monstrum bezeichnet wurde, was ja auch sowas ist. Also etwas, was bemerkenswert und auch ja, Staunen hervorruft und aber auch nicht so toll ist.
Ja, ja, genau.
Und das wollten wir hier nochmal aufnehmen, weil das eben auch nochmal zeigt, wie durch so einzelne Wörter Themen durchgezogen werden bei Cicero. Ne?
Mhm.
Catilina ist das Monstrum und die Admirabilia, Dinge, die bei Catilina sind, sind aber halt auch, also ja, aber ne? Deswegen ist es auch fast unmöglich, nur einzelne Passagen von so einer Cicero-Rede zu besprechen, weil das immer alles wahnsinnig eng zusammenhängt.
Mhm.
Und das ist ja ein Beispiel, wo es vielleicht auch nicht auf den ersten Blick offensichtlich war. Also
das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine richtige Beobachtung. Also eben bemerkenswert, wie ich es versucht habe, von dem bewundernswert zu unterscheiden. Das wäre eben das, was das admirable wäre, ne, im Deutschen. Wie es dann kommen muss, kann Cicero sich natürlich und will er sich, glaube ich, auch gar nicht selber aus dieser ganzen Sache raushalten.
Natürlich nicht.
Sondern irgendwann kommt dann unvermeidlich das me ipsum, also ich selbst oder mich selbst tatsächlich, Akkusativ. Und da spricht Cicero dann eben davon, dass er selbst doch, der doch, wie schon erwähnt, der Bezwinger von Catilina ist, er selbst hat sich von Catilina täuschen lassen. Me ipsum me in quam quondam paene ille decepit. Also mich selbst, mich, sage ich, hat er beinahe, und das ist eben das Wichtige, damals getäuscht. Also Cicero ist jetzt nicht jemand, der sagt, ich habe mich selber von ihm täuschen lassen, das wäre weder in seinem Charakter noch der Sache dienlich, sondern sagt dann eben ja, beinahe wäre es passiert. Und wenn jemanden wie mir, der dann eben diese Rolle als der Endgegner von Catilina gespielt hat.
Das ist eine Paraphrase, kein wörtliches Zitat.
Wenn mir das passiert ist, dann muss es doch umso entschuldbarer sein, dass Caelius sich auch hat täuschen lassen.
Genau.
Was mir dann noch aufgefallen ist und was vielleicht Leuten, die diese Rede lesen, auch komisch vorkommen könnte, ist diese Art und Weise, wie Cicero in den Abschnitten 10 und 11 auch noch eine andere Strategie fährt. Also das ist der Punkt, wo er eben der daran anschließt, dass Caelius ja von Cicero und von Crassus beschirmt war und in seinen frühen Jahren eben beschützt wurde und ausgebildet wurde. Und er meint dann eben die Tatsache, dass Catilina erst später, also erst nachdem er da von Cicero und Crassus und anderen auf den richtigen Weg gesetzt worden ist, mit Catilina in Berührung gekommen ist, spricht eigentlich dafür, dass das keinen bleibenden Eindruck hinterlassen haben kann. Denn er hatte ja schon die gute Prägung und deswegen konnte ihm Catilina da nichts mehr anhaben. Was deswegen lustig ist, weil das habe ich so das Gefühl aus einer modernen zentraleuropäischen Perspektive ein bisschen komisch wirkt, weil man eher erwarten würde, dass man sagt, er war so jung, er wusste es nicht besser. Und da ist es aber jetzt genau umgekehrt. Also er hat es eigentlich schon besser gewusst, er hat sich nur kurz ablenken lassen und es war aber klar, dass das kein bleibender Schaden ist.
Ja, das scheint irgendwie die bessere Verteidigung zu sein, weil im Rest der Rede sagt er schon mehrfach, dass, ja, so junge Leute können ja auch mal ein paar Fehler machen, ne, das ist ja total okay und so, ne, aber ihm geht es halt immer vor allem darum, dass es halt nur so ein paar Ausrutscher waren und nicht dauerhafter charakterlicher Schaden, weil dafür ist er halt so gut ausgebildet, ne, von ihm selbst.
Eine Sache, die man hier, glaube ich, noch erwähnen kann, nur ganz kurz, ist, dass grundsätzlich Catilina eine faszinierende Figur ist und dass alle Quellen, die sich mit Catilina beschäftigen, irgendwie spannend sind und mich auch einfach persönlich auch interessieren.
Oh ja.
Eine Sache, der wir jetzt nicht mehr im Detail nachgehen konnten, aber das machen wir an anderer Stelle vielleicht, ist, dass eine Stelle, die auch sehr prominent sich mit Catilina beschäftigt, nämlich die erste Beschreibung von Catilina in der Monographie zu Catilina von Sallust, also der antiken Monographie von Sallust zu Catilina und seiner Verschwörung. Diese Beschreibung, die Sallust dort gibt, erinnert unmittelbar, wenn man sie einmal gelesen hat oder auch mehrfach lesen musste im Studium, unmittelbar an das, was Cicero hier sagt. Also diese Mischung von widersprüchlichen guten und schlechten Eigenschaften. Und da kann man sich dann eben fragen, ob es da irgendeine Form von Beeinflussung gibt. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge.
Ja, da müssen wir irgendwann auch nochmal drüber reden, über Sallust. Da kann ich meine allererste Hausarbeit wieder rausholen. Die war nämlich über das Cicero-Bild in Sallusts Catilina. Cicero macht jetzt weiter, indem er erstmal bestreitet, dass Caelius mit der Verschwörung zu tun hatte. Irgendwas. Er war halt mit Catilina befreundet, okay. Aber das waren ja sehr viele junge Männer, aus den Gründen, die er eben dargelegt hat. Und dann macht Cicero weiter damit, dass er Vorwürfe der Anklage widerlegt. Also er spricht dann teilweise auch die Redner der Anklage an. Daraus kann man dann rekonstruieren, dass das sein muss, was sie in der Anklage gesagt haben. Wir sprachen davon, wie schwierig sowas ist, weil wir ja eben nur Ciceros Rede haben, aber nun gut. Also zum Beispiel sagt er, ja, okay, gut, also wie viel hat er jetzt wirklich für seine hohe Miete ausgegeben? Und sagt dann, die Anklage hat diese Summe verdreifacht, weil Clodius, dem das Haus anscheinend gehört, dieses Haus verkaufen möchte. Und deswegen haben sie da gleich mal als Gefallen an Clodius eine höhere Miete reingetan, als Caelius tatsächlich zahlt. Also so schlimm ist das gar nicht mit seinen Ausgaben für Miete. Und für was anderes schmeißt er sein Geld sowieso nicht zum Fenster raus. Das würde er ja nie machen. Dann sagt er noch, das ist auch total normal, dass er in dem Alter ausgezogen ist und nicht mehr bei seinem Vater wohnt. Der Vater wollte das ja sogar, dass er auszieht. Und dieses Haus auf dem Palatin, also darum geht's, dass er eben Caelius da auf den Palatin gezogen ist, wo die reichen, wichtigen und schönen in Rom wohnten, also war nicht billig. Und Cicero rechtfertigt das, dass das ja auch gut gelegen ist für seine Karriere, ne? Ist über dem Forum und so, und alle wichtigen wohnten da eben, Cicero selber ja auch. Und das ist auch gleich der nächste Grund, dass er dann nahe bei Cicero gewohnt hat und bei Crassus, und das ist doch super. Er hat dann halt neben Clodia gewohnt. Und das ist der Grund für diese ganzen Gerüchte. Da nennt Cicero sie allerdings noch nicht beim Namen Clodia Metelli, sondern er spricht von einer Palatina Medea. Also einer Medea vom Palatin. Ja, sympathisch. Und dann geht er ziemlich kurz auf noch weitere Vorwürfe ein, die irgendwie auch Teil der Anklage gewesen sein müssen. Also Caelius soll wohl Senatoren tätlich angegriffen haben und auch versucht haben, sich an einigen Frauen von Senatoren zu vergreifen. Das war anscheinend Teil der Anklage und das ist für Cicero nicht so wirklich der Rede wert, weil er bezweifelt, dass die Anklage da überhaupt glaubhafte Zeugen für hat. Deswegen fertigt er das relativ schnell ab als haltlos. Die Zeugenaussagen kommen ja in der Regel dann erst, nachdem diese ganzen Reden gehalten wurden. Deswegen waren die noch nicht. Und plädiert dann nochmal sehr ausführlich dafür, dass die Jury sich nicht täuschen lassen soll von falschen oder erfundenen Zeugenaussagen. Das also zum ersten Teil über Caelius' Charakter. Also diese ganzen Vorwürfe sind eigentlich völlig unbegründet. Und dann geht's weiter mit der Widerlegung von Vorwürfen. Das nennt man dann auch Refutatio, Widerlegung. Und es geht dann aber auch weiter mit Caelius' Charakter in den Abschnitten 23 bis 50. Daher ist so ein bisschen umstritten, was jetzt genau wohin gehört, weil auch die Rede selbst sich ein bisschen wiederholt. Das ist auch alles bei Dyke nachzulesen, wer da was meinte und was diese Wiederholungen alle bringen und so weiter. Grundsätzlich kann man über diese Wiederholung eigentlich das Gleiche sagen wie bei der Catilina-Passage. Das steigert sich dann halt hoch, indem das immer wieder aufgegriffen wird.
Genau.
In der Folge geht Cicero auf diesen Mordversuch an Dio, was ja eigentlich der Hauptpunkt ist, auch nur sehr kurz ein. Und meint so, ja, darum geht's hier eigentlich auch gar nicht.
Das wird wirklich sehr kurz abgehandelt.
Ja, das sind irgendwie anderthalb Abschnitte oder so, also nicht mehr als zwei auf jeden Fall. Crassus hat wohl irgendwas dazu schon gesagt, aber nicht zu dem Mordversuch selber. Also die andere Verteidigungsreden haben wir ja auch nicht. Gut. Und dann greift er direkt das an, was Herennius in der Anklage gesagt hat. Der hat wohl Caelius Luxuria, also Verschwendungssucht und diverse andere Laster vorgeworfen. Und jetzt macht Cicero eigentlich wieder das Gleiche, ne? Er widerlegt das alles, einiges hält er für komplett erfunden. Und jetzt kommt eben dieser Punkt mit dem, naja, in der Jugend haben ja viele mal Fehler gemacht und sind trotzdem gute Bürger geworden und über so Sittenverfall und Luxuria kann sich ja jeder leicht beklagen und sollen sich ja immer nicht so anstellen. Mhm. Also ich paraphrasiere ein bisschen, aber das ist schon das, was er sagt, ne?
Ja, na klar.
Und jetzt in Paragraph 30 sagt er jetzt, also ne, wir sind jetzt schon ganz weiter dabei. Und jetzt kommen wir mal zur eigentlichen Sache. Nämlich zu den zwei Vorwürfen des Goldes und des Giftes.
Mhm.
Das sagt er also in 30, sunt autem duo crimina, zwei Vorwürfe, auri et veneni, Gold und Gift. Und jetzt ist der springende Punkt, dass es für diese zwei Vorwürfe, dass er sich das Gold geliehen hat und dass er dann die leihende Person versucht hat zu vergiften, gibt es genau eine und nur eine einzige Zeugin. Und jetzt nennt er sie zum ersten Mal mit Namen, nämlich Clodia.
Ja, wer ist diese Clodia? Clodia Metelli. Eine schillernde Persönlichkeit, das kann man, glaube ich, auf jeden Fall so sagen. Dass sie, wie gesagt, die Schwester von Publius Clodius Pulcher ist, das haben wir schon gesagt. Und dass der eben der Erzfeind von Cicero ist, das auch. Warum heißt sie Clodia Metelli? Weil sie verheiratet war mit einem Caecilius Metellus. Gab nämlich natürlich mehr als eine Clodia. Frauen bekamen in der Regel keine Cognomina, also keinen Beinamen. Und so wurden sie dann eben mit dem Genitiv ihres Gatten bezeichnet, um sie von den anderen Clodiae zu unterscheiden.
Also sie hatte unter anderem zwei Schwestern und dann gab es natürlich, die Familie war jetzt auch nicht klein. Frauen haben übrigens auch keinen Vornamen, ne? Aber ja, römische Namenskonventionen sind eigentlich auch, könnte man auch eine ganz eigene Folge zu machen, weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe, aber gut, das ist nur am Rande.
Genau.
Und eine Randnotiz zu Metellus, der war auch keine uninteressante Persönlichkeit, Cicero muss ihn gut gekannt haben und der war zum Zeitpunkt des Prozesses schon tot. Und das ist nicht unwesentlich, weil der extrem unerwartet und mit gerade mal 44 Jahren so ziemlich von heute auf morgen verstorben ist.
Mhm.
Das wird nachher nochmal wichtig.
Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass, und das ist auch dann also in die Wurzel der Frage, wie man den Umgang von Cicero mit Clodia in dieser Rede bewerten soll. Cicero hatte immer wieder mit Clodia zu tun.
Mhm.
Vor dieser Rede, aber auch nach dieser Rede. Ein relativ breiter Konsens scheint eben tatsächlich zu sein, dass Cicero Clodia hier verunglimpft und angreift, um eben, dass sie als Zeugin gegen Caelius zu diskreditieren und Caelius zu entlasten. Aber haben wir auch schon angedeutet, das sehen eben nicht alle so. Also es gibt durchaus auch Stimmen, die meinen, aus dem Verhältnis, das Cicero und Clodia nach diesem Prozess miteinander hatten, also das kann man unter anderem durch Briefe sich erschließen, lässt sich jetzt nicht ablesen, dass dieser Prozess zu einer völligen Zerrüttung dieses Verhältnisses geführt hat.
Ja, was nach dem Prozess noch mit Clodia war, da kommen wir noch zu, aber es war jetzt auch nicht, also es ist jetzt nicht so, als hätte Cicero mit ihr da bücherlang korrespondiert, ne? Ich glaube, das sind zwei Erwähnungen in seinem ganzen restlichen Leben, also sollte man vielleicht auch nicht überbewerten. Aber wir wissen es nicht. Genau, übrigens eine Sache, die ich einer Monographie von Marilyn Skinner entnommen habe. Die nennt sich auch Clodia Metelli, The Tribune's Sister, kommt auch in die Shownotes, die sich mit Clodia und allem, was man über sie weiß und sagen kann, das ist vor allem aus Cicero, beschäftigt. Entnommen habe, dass also auch, wenn die eine Affäre hatten, dann ist das auch schlecht für Caelius, ne? Weil also normalerweise ist ja mal die Frau die Benachteiligte, wenn irgendwo eine Affäre stattfindet, vor allem wenn ihr Mann dann noch gelebt hat oder auch danach, weil sie eigentlich in Trauer ist, als dieser Prozess stattfindet, weil das eben noch nicht lange her ist, dass Metellus gestorben ist. Aber sie ist auch in der Rangfolge dieser ganzen Patrizier und so weiter deutlich über Caelius. Das heißt, es wäre für ihn eigentlich completely out of his league. Mhm. Und das wäre also für ihn auch schlecht, wenn er was mit ihr anfangen würde oder angefangen hätte. Und das ist auch möglicherweise ein Grund, warum Cicero hier sie so niedermacht.
Was das hier auch natürlich eine Rolle spielt, ist einfach tatsächlich die Tatsache, dass sie die Schwester von Clodius ist. Also das kann man aus dem Prozess natürlich nicht einfach rauslesen, dass es da diese Animosität gab und dass das da auf jeden Fall hineinspielt.
Ja, auf jeden Fall spielt das eine Rolle. Also das macht Cicero auch deutlich. Und als wäre das nicht genug, was man über Clodia Metelli Umstrittenes sagen könnte, ist sie vielleicht, möglicherweise, für viele Leute definitiv, die Person, die sich hinter Catulls Lesbia versteckt. Also, man sieht schon, zu Clodia ist sehr viel zu sagen. Taucht auch in wahnsinnig vielen historischen Romanen auf, ne? Also da kann natürlich, wir haben halt nicht viel, ne? Man kann halt sagen, okay, gut, wir nehmen jetzt an, dass die Lesbia-Gedichte alle autobiografisch sind und nehmen das als Fakten hin. Da gibt's auch historische Romane. Man kann sagen, alles, was Cicero jetzt gleich, wir uns anschauen, von sich gibt, nehmen wir als Fakten hin. Dann kann man daraus einen Roman, also, ja. Wie gesagt, zu den Hintergründen, dass die Monographie von Skinner explizit über eben Clodia Metelli fand ich interessant zu lesen. Da habe ich auch einiges daraus gelernt, dass es zum Beispiel durchaus Wege für Frauen gab, im antiken Rom selbst Grundbesitz zu besitzen. Ich würde aber nicht bei allem, was sie da schlussfolgert, mitgehen. Also ich habe manchmal so ein bisschen so das Gefühl, es werden alle Quellen kritisch hinterfragt, außer die, die in die Agenda passen. Okay. Aber gut. Und ich glaube auch bei dem, was sie über Catull sagt, würde ich auch nicht überall mitgehen. Aber ist ja egal. Also als Stellensammlung und Grundauswertung und Hintergrundinformation finde ich das sehr lesbar und sehr informativ.
Mit Kapitel 31 steigen wir dann in diese Passage ein, die sich hier vor allem den Angriffen auf Clodia widmet. Und diese Erwähnung, von der du schon gesprochen hast, diese namentliche Erwähnung, die haben wir hier auch nochmal extra rausgezogen, die eben die Einleitung zu diesem Angriff darstellt. Den würde ich jetzt auch nochmal auf Latein vorlesen.
Ist auch ein sehr bekanntes Zitat, würde ich behaupten.
Und zwar sagt Cicero da, res est omnis in hac causa nobis judices cum Clodia. Muliere non solum nobili, verum etiam nota. De qua ego nihil dicam nisi depellendi criminis causa.
Ja, der sitzt.
Also res est omnis, sagt er, dass die ganze Sache besteht darin, die ganze Sache dreht sich darum, nämlich um Clodia. Und das ist irgendwie ganz lustig, weil natürlich meint er das, was du schon gesagt hast, dass sie eben da die einzige Zeugin ist für diese beiden Vorwürfe. Es klingt aber schon auch sehr stark danach, vor allem wenn er sagt res est omnis in hac causa nobis. Und dieses nobis ist zwar eine erste Person Plural, aber die Form für wir wird ja im Lateinischen oft für ich verwendet. Und deswegen kann man das Ganze eben auch lesen so.
Da ist so eine Rechnung offen.
Genau, Clodia ist irgendwie der Kern, um den es mir hier geht. Und der erste Angriff ist dann eben diese Formulierung mit dem Muliere non solum nobili verum etiam nota. Also eine Frau, die nicht nur nobilis ist, bekannt im Sinne von man kann sie kennen, sondern eine Frau, die auch bekannt ist in dem Sinne, dass jeder bereits diese Bekanntschaft mit ihr gemacht hat. Also dieses no in beiden Wörtern, nobilis und Nota kommt von noscere, erkennen, und die jeweiligen Endungen. Nobilis heißt eben etwas, das man erkennen kann, und notus heißt etwas, das bereits erkannt ist. Es ist auch natürlich ein Spiel mit dem Begriff der Nobilitas, also dieser politischen Zugehörigkeit zur Elite.
Ja, weil diese Gens Claudia einfach eine der wichtigsten und größten und ältesten und altehrwürdigsten in ganz Rom ist. Deswegen ist sie auch Nobilis,
ja. Ja, also dieses Wortspiel wiederzugeben ist im Deutschen natürlich unmöglich. Eine Lösung, auf die viele zurückgreifen, ist, dass sie sagen, sie ist nicht nur berühmt, sondern auch berüchtigt.
Mhm.
Bietet sich irgendwie an, weil wir diesen Gedanken damit im Deutschen halbwegs wiedergeben können.
Aber es ist noch fieser auf Latein. Ich finde, es ist subtiler und noch fieser auf Latein mit dem Nobile verum etiam nota. Die weiß ja auch, was Sache ist. Das ist ja keine Unbekannte, ne? Das heißt, du kannst dir so richtig vorstellen, wie die Jury in das Publikum da sitzt und denkt, okay, jetzt geht's richtig los.
Ja, und dann sagt er eben noch, ich will nichts über sie sagen, außer die Dinge, die mit der Verteidigung zu tun haben. Und das ist, also hat er jetzt schon unterwandert, ne? Quasi durch diesen persönlichen Angriff, und dann ist es halt vielleicht doppelt lustig, weil man muss sozusagen, wenn man die Verteidigung führen will, muss man die privaten Angriffe gegen Clodia fahren. Das ist das, was irgendwie suggeriert wird. Eben deswegen, weil sie überall sich als Person mit ihrem Privatleben reindrängt.
Mm. Ja, und in dieser schon irgendwie humoristischen, also für Männer auf jeden Fall, also für Clodia in dem Fall nicht, aber für das Publikum damals auf jeden Fall, humoristischen Art geht's dann auch weiter.
Bevor wir da uns das anschauen, was Tizzo da genau macht, was auch eine sehr bemerkenswerte Stelle ist, kurz ein paar Vorbemerkungen. Sehr in aller Kürze über den antiken Humor.
In aller Kürze.
Über den wir nicht demnächst einen eigenen Podcast starten werden, aber über den ganz grundsätzlich natürlich extrem viel zu sagen ist. Und das können wir jetzt an der Stelle einfach nicht tun. Aber festhalten kann man das, das werden wir jetzt eben gleich sehen, römischer Humor in den Formen, sage ich jetzt mal, in denen er uns auch vor allem zugänglich ist, oft extrem derb ist.
Mhm.
Darüber haben wir auch schon gesprochen, wie wir über Catull gesprochen haben. Er ist extrem untergriffig, er ist extrem explizit. Und das Ganze ist eben auch nicht nur auf jetzt Formen der Dichtung, wie sie eben bei Catull ist oder auch bei Martial.
Oder Horaz.
Beschränkt und auf Kontexte, sondern das ist auch im öffentlichen Diskurs offensichtlich sehr, sehr akzeptiert, diese Formen des Humors zu verwenden und die auch zu benutzen, um den Gegner moralisch fertig zu machen. Also man kann einfach aus der Evidenz, die wir haben, die, wie gesagt, mit Cicero sehr stark überrepräsentiert ist, aber man kann daraus schon sagen, dass die Verwendung von diesen humoristischen, angriffigen Strategien ein völlig legitimes politisches Mittel ist.
Mhm.
Das finden wir bei Cicero oft und gerne, insbesondere eben auch dann in den großen Gegnern, die er in seiner Karriere eben hatte. Also in den Reden gegen Verres, in den Reden gegen Catilina, gegen Clodius immer wieder und dann auch in den sogenannten philippischen Reden gegen Antonius kommt das alles, dieser derbe Humor immer wieder vor.
Mhm.
Und was dabei auch, und jetzt sind wir dann eben bei dem, worum es jetzt hier geht, auch immer so oft vorkommt, dass man es fast als Topos, also als Gemeinplatz bezeichnen muss, ist eben das, was als sexuelles Fehlverhalten wahrgenommen wird.
Hatten wir bei Catilina oben auch schon.
Genau. Was auch noch dazugehört, was wir auch natürlich nie beurteilen können und das deswegen auch ein bisschen die Beurteilung von Texten, die sich dieser Art von Humor bedienen, oft schwierig macht, ist, dass wir einfach auch nicht wissen, wie viel davon tatsächlich eben ernst gemeinte Übergriffigkeiten sind und wie viel dann auch schon Teil eines gewissen sozialen Codes ist.
Mhm.
Also die Art und Weise, gerade wie eben in öffentlichen Kontext, also in Reden miteinander umgegangen wird, lässt schon vermuten, dass sowas dann schon fast zum Standardrepertoire dazugehört.
Ja, es ist halt, glaube ich, immer schwer, was in der anderen Kultur offensichtlich unterhaltsam und irgendwie auch lustig gemeint ist, zu beurteilen.
Hm.
Also, dass man da teilweise von den Wertevorstellungen abweicht, sowieso, ne?
Ja.
Also, dass man das heutzutage nicht mehr so sagen würde, klar, und dass man auch nicht alles witzig findet, auch, ne? Und es ist aber halt auch wirklich schwer, wie du sagst, eben zu beurteilen, wie das beim Publikum damals wirklich gewirkt hat. Also haben die das dann geglaubt oder haben die verstanden, naja, das ist jetzt halt hier das Spiel, das wir alles spielen.
Mhm. Also das sind jetzt mal die Vorbemerkungen gewesen, genau. Und die Passage ist in Paragraph 32. In Paragraph 32 weckt Cicero jetzt mal erst die Erwartung, dass er das Thema Clodia gleich mal abhaken will. Das macht er mit dem Ablativus Absolutus Ista Muliere Remota.
Also wenn wir diese Frau entfernt haben.
Genau, aus der Argumentation. Und dann macht er aber gleich unmittelbar deutlich, dass er das Thema Clodia und vor allem die Beziehungen, die sie geführt hat, eigentlich gar nicht abhaken kann. Er stellt das so dar, als ob sich das geradezu aufdrängen würde, weil ohne sie gibt es eigentlich gar keine Anklage, sagt er da. Nec crimen ullum, nec opis. Und deswegen kann er eben nicht anders, als über Clodia zu sprechen, auch wenn er es vorgeblich gar nicht möchte.
Dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, er würde, es kommt ein schöner Imperfekt-Konjunktiv, er würde das sogar noch heftiger tun, facerem vehementius. Aber leider steht ihm da was im Wege, und zwar eine Feindschaft inimicitiae. Kommt ihm da in die Quere, sagt er, mit Clodias Mann. Hoppla, nein, mit ihrem Bruder meinte ich natürlich. Also das steht da wirklich so in der überlieferten Rede. Also nisi interkederent mihi inimicitiae, wenn mir nicht dazwischen kommen würden, die Feindschaften. Cum istius mulieris viro. Also mit dem Mann viro, dieser Frau. Und dann kommt so ein, in unserer modernen Edition so ein Spiegelstrich. Und dann steht fratre volui dicere. Bruder, wollte ich sagen. Also er tut quasi so, als hätte er sich versprochen. Und dann setzt er noch eins oben drauf und sagt, semper hic ero. Jedes Mal vertue ich mich da. Und das ist einfach so fies. Und leider auch, ich muss es zu, es ist leider wirklich einfach gut. Weil er meint natürlich die Feindschaft mit Clodius, ihrem Bruder. Und er ist so in Fahrt, dass er sagt, naja, die Feindschaft mit ihrem Mann, nee, ist ja der Bruder, sorry, jedes Mal. Man kommt da ja auch durcheinander, ne? Und das ist natürlich ein Vorwurf von Inzest. Also, dass er so tut, als würde er immer, jedes Mal müsste er sich nochmal daran erinnern, dass die ja eigentlich gar nicht verheiratet sind, sondern dass es ihr Bruder ist, weil die halt was miteinander haben.
Mhm.
Und das ist einfach wahnsinnig fies, aber auch wahnsinnig effektiv.
Absolut. Es ist halt, sticht wirklich sehr heraus, auch unter den anderen Momenten, auch in anderen Cicero-Reden, wo er witzig ist. Weil ich glaube, es gibt, natürlich spielt Mündlichkeit eine große Rolle für die Cicero-Reden, aber dass man sozusagen im schriftlichen quasi Manuskript, na, es ist nicht das Manuskript, aber dass das sozusagen in dieser schriftlich festgehaltenen Form dann uns da so überliefert ist und das schriftlich so festgehalten ist, dass man eben diesen Eindruck von einem mündlichen Versprecher vorgeführt bekommt, das ist schon was Besonderes.
Ja.
Vielleicht ist es einzigartig, aber es ist auf jeden Fall selten. So.
Ja, es ist einfach gut gemacht.
Und man merkt es sich halt einfach sehr. Also ich glaube, jeder und jede, die diese Rede gelesen haben, erinnern sich an diese Stelle.
Ja.
Entsprechend muss es sich natürlich dann auch bei einem antiken Publikum festgesetzt haben. Das ist einfach ein sehr gut nachvollziehbarer Effekt.
Und das war auch nicht das erste Mal, dass dieser Inzestvorwurf aufkam. Das hat Cicero hier nicht aus der Luft gegriffen, dass das kursierte. Cicero selbst muss sich also leider zurückhalten. Und was braucht er jetzt? Er braucht jetzt wen anders, der das nicht muss. Und hier kommen wir jetzt zu einem weiteren sehr interessanten Teil dieser Rede.
Genau, Cicero braucht also jemanden, der sich nicht zurückhalten muss im Gegensatz zu ihm. Und deswegen braucht er jemand zweiten auf der Bühne und beschwört sich einen zusätzlichen, oder zwei eigentlich, einen nach dem anderen, zusätzliche Charaktere auf die Bühne, die er dann sprechen lassen kann. Das klingt alles sehr nach Theater und das ist auch kein Zufall. Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass Cicero ein sehr großes Faible für Drama hat, als Literaturgattung. Zitiert regelmäßig aus Komödien und aus Tragödien.
Auch in dieser Rede übrigens.
Genau, es ist auch, wenn ich mich richtig erinnere, gar kein unwesentlicher Bestandteil der überlieferten Fragmente von früherer lateinischer Dichtung, kommt eben aus Cicero, weil er sie so oft zitiert. Aber auch in einer praktischen Hinsicht hat er ein sehr großes Faible für das Drama, nämlich nutzt er diese theatralischen Effekte gerne selbst auf der Bühne, die er eben da hat, wenn er seine Reden hält. Und das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber man muss sich das, glaube ich, in einem antiken römischen Rhetorik-Kontext gar nicht als wirklich einen Fremdkörper vorstellen, weil die Rhetorik selbst einfach etwas sehr Theatralisches, Performancehaftes gewesen sein muss und wohl auch einfach sehr körperlich war. Also es ging sehr viel um Körperhaltungen natürlich, es geht natürlich auch um Sprechtechnik und so, aber es gibt eben tatsächlich ganz gute Hinweise darauf, dass da die Art und Weise, wie der Redner sich auf der Bühne geriert, eben tatsächlich was von einer auch Schauspielperformance hat.
Ja, und dass der Redner dann in einer anderen Person redet, da gibt's auch einen eigenen Fachbegriff für. Das habe ich auch Skinner entnommen. Prosopopeia nennt sich das. Also ist Cicero anscheinend auch nicht der Einzige, der das gemacht hat. Und Cicero macht es auch nicht nur in dieser Rede.
Genau, da werden dann eben dann teilweise wirklich auch die Masken, die man eben aus dem Theater kennt und Figuren vorgerufen, die dann eben die Dinge sagen können, die der Redner selber nicht sagen kann.
Na, Maske ist ja auch Persona, ne?
Ja, genau.
Das habe ich irgendwann mal in der Uni gelernt, das ist hier absolute Randnotiz. Also die Maske ist die Persona und zwar, weil das eben von Personare kommt, also hindurch klingen durch die Maske. Und dass wir davon das nicht weiter schauspielhafte Person bekommen, finde ich immer noch bemerkenswert.
Ja, es hat schon eine gewisse Attraktivität, diese Etymologie, finde ich auch. Da sind wir jetzt wieder bei dem, was wir vorhin schon gesagt haben. Also der Kontext dieser ganzen Rede ist ja auch ein theatralischer in dem Sinn, dass man eben sich kein Theater ansieht, obwohl man das eigentlich sollte. Mhm. Das haben wir ja am Anfang schon vorgeführt bekommen. Das finden ja eben gerade diese Megalensia, diese Spiele zu Ehren der Wagner-Warte statt.
Genau, und da gab es wohl auch Theater-Performances. Also das ist ja nicht immer so super klar, wie diese ganzen Feierlichkeiten dieser verschiedenen Gottheiten abliefen. Aber Dijk habe ich entnommen, dass auf jeden Fall anscheinend Theater Teil dieser Feierlichkeiten war, die jetzt eben die Leute, die bei diesem Prozess sind, nicht angucken können. Und deswegen ist das jetzt hier, er nennt es eine Ersatz-Theatrical Experience. Also jetzt bietet sie zu ihnen hier eben das Theater, was sie gerade verpassen müssen.
Und zu diesem Zweck der weiteren Anklage von Clodia bedient sich Cicero dann eben zweier Verwandter von Clodia Metelli, die er jetzt auftreten lässt. Und zwar zuerst ihren altehrwürdigen Vorfahren, Appius Claudius Caecus, und dann später ihren Bruder.
Hm. Eine Fußnote zu, also ihrem Bruder, das ist dann wieder der Claudius. Aber noch zu Appius Claudius Caecus, Fußnote 1. Der Vorname Appius ist relativ selten und immer nur für den erstgeborenen Sohn der Gens Claudia reserviert. Das ist die einzige Person, die diesen Vornamen haben darf. Und der ist auch deswegen nicht unwesentlich, da das der war, der unter anderem die Via Appia in Auftrag gegeben hat. Also die Via Appia.
Mm.
Und auch das erste Aquädukt von Rom wohl. Also jetzt wirklich nicht niemand in dieser illustren und altehrwürdigen Familie. Und was ich auch Skinner entnommen habe, ist, dass es auch, ja, also der war wohl auch nicht ganz so unumstritten. Also es gibt da auch Erzählungen, dass er für den Bau von dieser Straße eben willkürlich Gelder ohne Zustimmung vom Senat einfach so ausgegeben hat. Skinner zeichnet ja die eigentlich ganze Geschichte dieser Gens Claudia, also dieser ganzen Familie von Claudia, nach. Und es ist wirklich also auch bemerkenswert, würde ich sagen. Aber das nur am Rande. Was macht er jetzt mit Appius Claudius Caecus?
Was macht er jetzt? Er beschwört ihn quasi von den Toten herauf. Also Cicero sagt da, aliquis mihi ab inferis excitandus est. Also ich muss da hier jemanden, ja, von den Toten auferwecken. Das ist natürlich ein sehr, sehr düsteres Bild.
Mhm.
Und dann sagt er, wen genau muss er da? Also aus welcher Gruppe von Leuten? Aus den Barbati, also aus den Barttragenden. Und das nützt er dann gleich, um da gleich mal einen Witz anzuhängen. Nämlich nicht dieses Bärtchen, sagt er dann, non hac barbula, an dem sich Dida, also Clodia, so erfreut, sondern dieser borstige Bart, den wir da auf den alten Statuen und alten Totenmasken sehen. Der Bart irgendwie als Zeichen von Ehrwürdigkeit und Staatsmännlichkeit wird da kontrastiert mit dem offensichtlich modischen Bärtchen junger Männer in der Zeit, auf das Clodia offensichtlich, oder so stellt es Cicero da, steht.
Das ist dann wohl auch einer von den Fehlern, den die Jugend halt so macht.
Mhm. Genau. Dieser Barbatus, dieser barttragende Vorfahre, der soll hier für, sagt Cicero, für mich, also pro me, soll für ihn sprechen, pro me loquatur. Und zwar damit sie, Clodia, nicht vielleicht auf Cicero in der Folge sauer ist. Ne, mihi ista fortis suscensiat. Das heißt, dieser Vorfahre, dieser Barbatus wird hier noch nicht namentlich genannt und wird hier gewissermaßen als ein Patronus von Cicero, also als ein Anwalt von Cicero, heraufbeschworen. Denn das ist ja das, was ein Anwalt tut. Er spricht für eine andere Person.
Mhm.
Und damit suggeriert er natürlich auch schon, sogar die Familie von Clodia ist eigentlich auf Ciceros Seite.
Das ist auch was, was bei Skinner relativ stark gemacht wird, dass Cicero sich eben auch Mühe gibt, Clodia und ihr Verhalten von den ganzen Männern in ihrer Gens zu distanzieren und auch von Metellus. Und auch von diversen bekannten weiblichen Vorfahren. Stellt es sehr so dar, dass sie hier auf eigene Faust und eigentlich völlig entgegen allem, was man von dieser ehrwürdigen Familie erwarten würde, handelt. Nur eben, wie gesagt, das ist jetzt auch nicht so, als wäre diese Familie davor immer tadellos gewesen. Aber das unterschlägt er hier natürlich.
Ja, und dann geht sozusagen die theatralische Performance weiter. Er sagt dann eben, existat igitur, also es erhebe sich also aus dieser Familie jemand, und zwar am besten gleich jener Caecus. Also das ist eben der Beiname dieses Patriarchen der Familie, und Caecus heißt blind.
Hm, war ja wohl auch tatsächlich deswegen der Beiname.
Cicero nutzt diesen Beinamen, um dann einen kleinen Witz hier anzuhängen, den man natürlich heutzutage nicht mehr so machen würde, aber er sagt eben, er sucht sich diesen Appius Caecus extra deswegen aus, weil aufgrund der Tatsache, dass er nicht sehen kann, bleibt ihm die Schmach erspart, Clodia in dieser Situation zu sehen. Qui istam non videbit. Wir haben, finde ich, so dieses ständig dieses Wechselspiel von, wir haben eine Totenbeschwörung, was ungefähr so das Unheimlichste ist, was in der römischen Gedankenwelt passieren kann, glaube ich. Und das Ganze wird dann immer so durchbrochen durch diese, ja, Comic Reliefs. Diese Technik hat ja bis in moderne Horrorerzählungen und Filme immer noch Bestand in irgendeiner Form.
Genau, und dann fängt er eben an, diesen Appius Claudius Caecus zu zitieren. Also sozusagen das zu sagen, was der sagen würde, wenn er jetzt hier stehen würde. Und der fängt eben an, Clodia ziemlich roh anzufahren, was sie denn einfällt, hier mit diesem Caelius sich abzugeben. Und hämmert dann ziemlich auf der Familiengeschichte rum und so weiter. Und wie könnte sie es nur wagen und so weiter und so fort. Also es ist schon heftig, starker Tobak, was da aufgefahren wird. Aber das hat er ja auch so angekündigt. Irgendwann ist er dann fertig. Es geht eine Weile so, wie er da auf ihr rumhackt und ihr die ganzen heldenhaften Taten ihrer Vorfahren entgegenhält. Also es geht dann auch irgendwie witzig weiter, weil er sagt dann, okay, gut, jetzt lassen wir mal diesen harten alten und so ein bisschen bäuerlichen Mann mal beiseite. Ne? Also er sagt dann, Remo vebo illum senem durum ac paene agreste. Ja, also so nach dem Motto, ja gut, das war jetzt vielleicht auch nicht so ganz ernst gemeint hier, ist schon ein bisschen hart wieder so, ne?
Auch ein bisschen so mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Vielleicht war das jetzt ein bisschen zu heftig, ne? Also das sagt er nicht explizit, aber das kommt da so durch. Und dann beschwört er eben sozusagen ihren Bruder Clodius hervor. Da ist jetzt eben nicht ganz klar, ob er als Teil der Anklage selber da sitzt oder ob er, was eigentlich sein Job wäre, als Ädil in dem Jahr diese Feierlichkeiten leitet. So oder so funktioniert es. Er sagt dann auch nochmal, wie sehr die ja aneinander gehangen sind schon immer und so weiter. Ne? Also geht nochmal implizit auf diese Inzestvorwürfe ein. Als Clodius sagt er ihr dann eben, wirft er ihr dann vor, zu sehr an diesem Liebhaber zu hängen und den mit Geld zu umwerben, wenn der doch gar nichts von ihr wissen möchte. Und dann geht's noch weiter mit einem Komödienzitat. Ne? Du hattest es schon gesagt, er zitiert sehr gerne Komödien. Das macht er hier auch. Er zitiert was von Caecilius. Das ist auch so ein vorklassischer Komödiendichter, von dem nur Fragmente überliefert sind. Und das ist auch so eine Szene, wo ein Vater seinen Sohn anfährt, warum er denn jetzt hier lauter Geld für Frauen verschwendet. Das schließt auch an so Standardszenen aus Komödien, wo eben der Sohn da sich nicht so vorbildhaft verhält. Aber Caelius, sagt Cicero dann wieder in eigener Person, würde darauf natürlich antworten, dass er das gar nicht getan hat.
Ja.
Also das ist eine relativ lange Passage, wo er da eben in diese verschiedenen Rollen schlüpft und diese verschiedenen Dinge zitiert, um eben die Vorwürfe gegen Clodia zu verfestigen.
Das Ganze gipfelt dann in Abschnitt 38 in einem ziemlich aufwendig aufgebauten abschließenden Angriff, so würde ich das irgendwie verstehen, der wieder einmal eingeleitet wird mit einem scheinbaren Ende dieser Attacken. Also Cicero sagt da, nihil jamin ista mulierem dico, also ich sage ja schon nichts mehr gegen diese Frau. Und dann kommt aber natürlich unvermeidlicherweise das Sed aber.
Natürlich.
Und dann wird hier wieder ein sehr lustiges Gedankenexperiment gestartet. Er sagt nämlich, angenommen jetzt, es gäbe eine andere Frau, die komplett unterschiedlich ist von dieser. Und dann hängt er eben lauter Relativsätze an, also quai, die, um diese Frau näher zu beschreiben. Und wenig zufällig sind diese Beschreibungen dann natürlich genau die Vorwürfe, die Clodia implizit oder explizit von Cicero oder von anderen immer gemacht werden. Nämlich, dass sie eben mit sehr vielen Leuten sexuelle Beziehungen hat, dass sie sich ständig mit Leuten in der Öffentlichkeit umgibt, mit denen sie dann in ihren Gärten und in teure Badeorte fährt und sich dort allen möglichen Begierden hingibt und die mit dem Geld um sich wirft und sich mit so jungen Leuten umgibt und all das tut und immer wieder tut. Auch da sind wieder sehr viele Wiederholungen dieser Beschreibung drinnen, natürlich nicht zufällig. Und das Ganze gipfelt dann in der Aussage, soll ich dann jemanden, der diese Frau vielleicht einmal etwas zu aufreizend gegrüßt hat, gleich einen Ehebrecher nennen? Das ist dann die Pointe, die er macht. Also angesichts der vielen moralischen Verfehlungen von Clodia kann es doch nicht angehen, dass man Caelius, wenn er vielleicht irgendwann einmal einen minimalen Fehltritt gemacht hat, das zum Vorwurf gemacht wird, angesichts dieser Outrageousness. So funktioniert dieser Witz und so funktioniert diese Pointe, aber der Satz ist eigentlich noch viel spannender, wenn man ihn sich ein bisschen genauer ansieht. Es gibt eben am Anfang diese Mini-Pointe, ja, mit dem unvermeidlichen Set, von dem ich gesprochen habe, und das bereitet schon so ein bisschen vor, jetzt kommt dann irgendwie noch ein Gnadenstoß. Und der Satz ist lang, so wie auch der Anfangssatz lang ist, und Sätze, die lang sind, müssen natürlich irgendwie Aufmerksamkeit halten. In dem Satz, finde ich, kann man sehr gut erkennen, wie Cicero das macht. Es fängt an mit diesem schon erwähnten quai, 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 also anapha, Satzglieder, die alle mit dem gleichen Wort anfangen. Dann haben wir im ersten Teil dieses Aufbaus asyndeta, habe ich auch schon erwähnt, also Wörter, die ohne Verbindung nebeneinander stehen. Zum Beispiel, wenn er beschreibt, wohin Clodia ihre Liebschaften immer mitnimmt, dann steht da eben in hortos domum bajas, einmal in, aber die Akkusative, die zu dem in gehören, die stehen dann ohne Verbindung nebeneinander.
Bajai, kurze Fußnote, ist so ein sehr bekannter, luxuriöser Badeort, in dem Clodia wohl auch ein Anwesen irgendwo da in der Nähe besessen hat. Steht immer so für, ja, da sind die Reichen hingefahren, um da sich ihren ganzen Gelüsten hinzugeben. Das nutzt Cicero auch sehr gerne.
Genau, Bajai ist irgendwie so der absolute Sündenpfuhl, auch nicht nur bei Cicero. Das Ganze wird dann variiert, ne? Also da hatten wir da Syndeta, dann kommen diverse Alliterationen. Verbindungen wie Aleret adolescentis, Parsimoniam patris, suis sumptibus sustineret. Dann haben wir eine Reihe von Parallelismen. Vidua libere, proterva petulanta, dives effuse, libidinosa, meretricio more. Also immer ein Adjektiv und danach ein Adverb oder ein adverbialer Ausdruck. Und man merkt schon, wie dann im letzten Teil der Aufzählung, die ich gerade gemacht habe, dann auch noch Alliterationen vorkommen. Also proterva petulanta, meretricio more und so. Es steigert sich in der Verwendung der rhetorischen Figuren. Die rhetorischen Figuren vermischen sich und verdichten sich bis zum Ende, wo dann eben dieser Moment gekommen ist, wo dann die Pointe ausgesprochen wird. Das heißt, der Satz wird nicht langweilig, sondern Cicero hält die Leute immer bei der Stange, dass sie eben genau zuhören und dann eben bereit sind dafür, diese Pointe auch entsprechend aufzunehmen. Es ist immer ein bisschen schwierig, natürlich Humor und Rhetorik zu erklären, im Sinne von, man zerstört die Wirkung, wenn man so aufdröselt, ist klar. Aber ich glaube, man kann das trotzdem, es zahlt sich trotzdem aus, sich diesen Satz auf die Art und Weise anzuschauen, um das ein bisschen nachzuvollziehen. Weil ich finde, es ist schon recht eindrucksvoll, an dem Satz nachzuvollziehen.
Ja, also es ist leider wirklich gut gemacht. Ne? Man kann es nicht anders sagen. Das Frauenbild ist natürlich fragwürdig. Über Frauenbild bei Cicero könnte man jetzt auch, das macht Skinner übrigens auch. Also das ist jetzt nicht so, dass Cicero auf jeder Frau in seinem Leben so rumgehackt hat, ne? Sondern da ist Cicero eigentlich sehr viel differenzierter. Aber bei dieser konkreten Frau haut er jetzt wirklich drauf.
Ja, offensichtlich. Warum es mir jetzt wichtig war, das ein bisschen fortzuführen mit den Stilfiguren, ist ja auch, Stilfiguren suchen ist gerade bei Cicero so eine ganz beliebte Aufgabe.
Oh Gott, ja, nennen Sie drei Stilfiguren und dann sucht man irgendwo die Alliteration raus und dann hat man schon mal eine. Und dann ist ja aber immer die Frage, ja, aber was macht das mit dem Text, dass da eine Alliteration steht? Das ist einfach nur festzustellen, das ist ja billig. Was macht das mit dem Text, ne? Das ist ja immer unsere Frage.
Genau, und ich glaube, hier sieht man das ganz gut, wie das eben verwendet wird, um Spannung aufzubauen, wie es verwendet wird, um den Satz zu strukturieren auch und wie das einfach wichtig ist für die Formung dieses Gedankens, dass das nicht einfach irgendwie isoliert im Text herumsteht, einfach so, weil es halt nett klingt oder so.
Und was man auch natürlich jetzt noch weiter verfolgen könnte, ist, wie diese Bilder sich durch die ganze Rede auch schon aufgebaut haben. Ne? Also über die jungen Männer hat er schon geredet und auch dieses meretricio more, ne? Also auf Art einer, heute würden wir sagen, Sexarbeiterin. Das hatten wir oben auch schon ganz am Anfang mit den opibus meretricis. Also das kommt alles nicht aus dem Nichts. Ne? Und also dieser eine Satz in sich baut sich immer mehr auf, aber auch die ganze Rede hat sich schon aufgebaut bis zu dieser Passage hin.
Diese Pointe ist dann eben der vorläufige Höhepunkt dieses Angriffs, dieser Invektive, kann man vielleicht sagen. Also die Invektive, so eine Art rhetorisches Genre des Angriffs und auch untergriffigen Angriffs gegen einen politischen oder sonstigen Gegner. Das ist hier eben der vorläufige Höhepunkt davon und ist deswegen jetzt auch für uns der Punkt, wo wir die genaue Betrachtung von Clodia in dieser Rede mal zu einem Abschluss bringen. Ich habe am Anfang schon gesagt, dass es eben nicht ganz klar ist, ob diese Attacke wirklich ganz ernst gemeint ist oder nicht. Und ein Hinweis darauf ist eben, dass die beiden in weiterer Folge auch nach diesem Prozess noch einen geschäftlichen Umgang pflegen. Das lässt sich eben aus ein, zwei Briefen, glaube ich, herauslesen. Da geht es um die Frage, ob Cicero ein Stück Land aus ihren Gärten kaufen will.
Ja, Atticus schickt ihm irgendwie eine Liste an möglichen Grundstücken und da ist eben auch irgendein Garten von einer Clodia dabei. Und das ist dann, also das steht bei Skinner auch ausführlicher anscheinend auch die. Ich meine, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Cicero entscheidet sich am Ende für ein anderes Stück Land. Aber er hat da keinerlei Hemmungen oder Bedenken oder so, oh weia, mit der habe ich mich ja mal angelegt, sondern das ist halt einfach eine der weiteren Optionen, die er auch in Erwägung zieht. So, das ist völlig normal. Also Claudia war ja schon sehr auf der Seite von ihrem Bruder. Also sie hat ihren Bruder schon sehr unterstützt politisch, so vor diesem Prozess jedenfalls. Das ist, lässt sich halbwegs nachweisen. Und was sie aber auch gemacht hat, war Atticus zu berichten von dem, was Clodius so macht. Und Atticus ist ja nun bekanntlich der beste Freund von Cicero.
Mhm.
Also so ganz schlau wird man tatsächlich nicht raus, wie die beiden zueinander standen, weil man jetzt auch keine direkte Korrespondenz zwischen den beiden hat. Also es geht irgendwie mal über Atticus und es ist also, ja, es ist wirklich schwierig. Und was auch nicht hilft, ist, dass von Clodia nach diesem Prozess jetzt erstmal nicht mehr so viel zu hören ist.
Mhm.
Was aber auch nichts heißen muss, weil von sehr vielen Menschen im römischen Leben halt nichts zu hören ist, weil die Quellen halt Cicero-Reden und Cicero-Briefe sind. Und wenn sie da jetzt gerade halt mal ein paar Jahre nicht auftaucht, dann heißt das nicht unbedingt, dass die weg vom Fenster war und sich in der Öffentlichkeit nicht mehr blicken lassen dürfen. So, ne? Nach allem, was Skinner rekonstruiert, lebte sie anscheinend als reiche Witwe relativ unbehelligt einfach weiter. Und dann war sie vielleicht nicht mehr ganz so einflussreich. Ich meine, mit Clodius passierten ja dann auch noch Dinge, ne? Andere Geschichte. Aber die scheint jetzt keinen bleibenden Schaden davon getragen zu haben, von dieser Rede.
Mhm.
Letzten Endes wissen wir es nicht, weil wir es auch nicht wissen können, mangels Beweislage.
Wofür das Ganze aber auf jeden Fall ein Beleg ist, ist etwas, was wir jetzt eh auch schon immer wieder erwähnt haben. Nämlich einfach, wie diese moralischen Standards für Frauen in der Öffentlichkeit funktionieren und wie sie ausgelegt wurden. Und auch, dass es einfach total akzeptabel war, diese vermeintlichen Übertretungen oder Übertretungen nach diesen Standards eben auch wirklich öffentlich zu sanktionieren. Das wirkt natürlich immer irgendwie genauso befremdlich wie die anderen Übergriffigkeiten, über die ich schon gesprochen habe. Aber was natürlich auch aus dieser Rede spricht, finde ich, ist, dass es eben einfach auch eine Realität war. Ciceros Gegenwart, dass diese Standards von Frauen eben regelmäßig gebrochen wurden.
Hm. Man kann auf jeden Fall festhalten, dass es diverse Frauen in der römischen Oberschicht gab, die extrem viel Einfluss hatten in dieser Zeit. Und da war Clodia auch nicht die Einzige. So, dann gehen wir mal ein bisschen zusammenfassender durch ein weiteres Stück dieser Rede. Also, er hat jetzt erstmal Clodia verbal vernichtet.
Mhm.
Und dann geht er jetzt wieder mit den Vorwürfen um, die die Anklage da so geäußert hat. Er redet erstmal darüber, dass so ein bisschen Vergnügen ist ja jetzt auch gar kein Problem, solange sich das in Grenzen hält, ne? Heute ist das ja alles gar nicht mehr so streng. Da klingt, glaube ich, noch so ein bisschen das, was er als Appius Claudius Caecus gesagt hat, nach.
Mhm.
Und Caelius hat sich ja hier nicht wirklich irgendwas zu Schulden kommen lassen und schon gar nicht das, was ihm von der Anklage vorgeworfen wurde. Dann redet Cicero auch relativ lange darüber, dass Caelius ja so herausragende Reden hält. Und das ist ja auch etwas, was in Ciceros philosophischen oder rhetorischen Schriften auftaucht, dass jemand, der so ein herausragender Redner ist, gar keinen schlechten Charakter haben kann. Ist klar, Cicero. Also das passt aber jedenfalls zu dem, was er auch in seinen sonstigen Schriften sagt. So ein toller Redner. Es muss ein guter Junge sein, so nach dem Motto. Also, oder? Und selbst wenn er jetzt mal was mit einer Sexarbeiterin gehabt hätte, und ich nenne hier gar keinen Namen, ne, Muliere nulla nominabo, gar keine Frau nenne ich hier, dann ist das ja gar nicht so schlimm. Das ist hier sein Hauptargument. Und das ist eben genau dieser Kernpunkt des Angriffs auf Clodia, den Cicero dann in Abschnitt 50 auch nochmal darstellt. Diese Attacken auf Clodia gehen eigentlich die ganze Rede lang weiter so. Entweder Clodia ist nicht die Frau, die er beschrieben hat, und da sagt er sogar, das wäre mir lieber, ne? Sic ut ego malo, wie ich lieber wollen würde. Und wenn sie eben nicht diese Frau mit diesen ganzen Gelüsten und diesem fürchterlichen Leben ist, dann gibt's keine Anklage, weil sie sich nie an so einem Mordversuch beteiligt hätte und auch niemals was mit Caelius angefangen hätte, weil dann wäre sie ja ehrwürdig. Oder sie ist so. Dann ist sie eine verheiratete Frau, die ein unglaublich verkommenes Leben führt, nach römischen moralischen Standards, dass sie das eben alles aus eigener Ansicht weiß, wie schlimm Caelius ist mit illegalen Liebschaften und so weiter und so fort. Und wenn sie aber so ein verlorenes, verkommenes, moralisch unterirdisches Leben führt, dann ist halt ihre Zeugenaussage wertlos.
Ja.
Und genau das ist eigentlich der Kernpunkt von dem, warum er so auf ihr rumhackt, um eben ihre Zeugenaussage abzuräumen, weil dann eben von der Anklage nicht viel übrig bleibt. Und das macht er selber relativ klar, was er eigentlich vorhat. Und dann sagt er selber, jetzt ist das Schwierigste vorbei und der Rest ist jetzt per facilis, überaus einfach, sagt er in 51. Erstmal muss er sich jetzt mit diesem ganzen Goldleihen beschäftigen. Das Gold hat Caelius angeblich dazu benutzt, um versklavte Menschen in dem Haus von einem gewissen Lucius Lucceius zu bestechen. Und das war die Person, bei der dieser Dio gewohnt hat, den Caelius angeblich versucht hat zu ermorden. Da stellt jetzt Cicero die Frage, wusste Clodia, wofür dieses Gold sein sollte? Und wenn sie das wusste, dann ist sie natürlich Mitwisserin dieses Mordversuches. Und wenn sie das nicht wusste, dann hätte sie ihm das Gold halt nicht geben sollen. Oder geben dürfen, ne? Und das stellt dann auch diverse andere Fragen, die diese ganze Geschichte von der Anklage komplett unglaubwürdig dastehen lassen. Warum hätte Caelius denn überhaupt diesen versklavten Menschen da diese Tat überlassen? Wie wäre er überhaupt an die rangekommen? Das ist doch alles völlig absurd. So wie er es darstellt, klingt es wirklich ziemlich absurd, muss man ihm lassen. Und es ist aber auch alles egal, weil Cicero hat jetzt noch was viel Besseres. Und zwar hat er eine Zeugenaussage von Lucceius höchstpersönlich. Und dann lobt er den noch diverse Sätze lang, wie was für ein herausragender Bürger der doch ist. Und der hätte solche Taten in seinem Haus natürlich nie geduldet.
Mhm.
Die Diskreditierung von Clodia dient also auch dazu, seine eigenen Zeugen, in dem Fall Lucceius, natürlich als Kontrast hervorzuheben. Die Zeugenaussage wurde dann wohl verlesen. Dieser Text ist nicht erhalten. Also was Lucceius gesagt hat, wissen wir nicht. Er sagt dann nochmal explizit, dass die Jury jetzt entscheiden muss, ob sie Lucceius glaubt oder halt Clodia. Ja, was wird die Jury wohl so glauben nach dieser Präsentation? Gut, das zu dem Gold. Und der zweite Vorwurf war ja das mit dem Gift. Und da macht Cicero jetzt eigentlich genau das Gleiche. Er stellt es als komplett absurd dar, was die Anklage erzählt hat. Also er fragt erstmal, was wäre denn überhaupt das Motiv von Caelius gewesen, Clodia mit Gift zu ermorden? Wollte sie irgendwie das Gold zurück? Hat es jemand behauptet wegen des Mordversuchs? Hat ihm das irgendjemand vorgeworfen? Ist doch alles erfunden hier. So, also ich fasse es ein bisschen überspitzt zusammen, aber nicht so sehr. Und auch hier wäre das wieder so, dass Caelius sich an versklavte Menschen in Clodias Haushalt gewandt hätte, laut Anklage, um diesen Giftmord durchzuführen. Und das ist ja wohl auch kaum glaubwürdig, sagt Cicero, weil wenn in einem Haus so viele Laster stattfinden, wie hier man jetzt annehmen müsste, dann wird er auch den versklavten Menschen vertraut, weil die gehören ja dann auch dazu. Und das ist ja völlig unglaubwürdig, dass er da irgendwen zu einem Verrat an Clodia hätte überreden können. Das geht dann alles noch ein bisschen weiter, weil Clodia hat wohl auch irgendwelche versklavten Menschen freigelassen, was auch verdächtig sein könnte, bla bla bla. Also es wird dann noch ein bisschen komplizierter. Und dann fragt er sich noch, woher war denn überhaupt dieses Gift? Und die Anklage hat wohl auch den Vorwurf geäußert, da geht Cicero auch drauf ein, dass Caelius da extra für noch einen neuen versklavten Menschen erstanden hat. Das ist, man muss es leider so darstellen, das ist schlimm, aber so wird es da geschildert. An dem er das Gift getestet hat und der ist dann auch sofort gestorben. So der Vorwurf von der Anklage, das hält Cicero auch für völlig erstunken und erlogen, so gefühlt. Und jetzt geht's jedenfalls aber um dieses schnell wirksame Gift. Und das führt jetzt zu einem sehr interessanten Abstecher. Weil Cicero macht dann so einen Schwenk und redet über einen anderen, sehr unerwarteten, plötzlichen Tod, an den ihn das sozusagen, ne, also in dem Kontext von schnell wirksamem Gift. Und zwar diesen plötzlichen Tod von Metellus. Also der Metellus, der Mann von Clodia. Und dann fängt er erstmal an, so ein Loblied auf Metellus anzustimmen, was für ein toller, integrer Mann der doch war und hier und was er für den Staat alles und bla bla bla. Also so eine typische Cicero-Lobrede. Und dann sagt er, gerade aus diesem Haus muss die Frau hier über schnelles Gift reden. Einfach so als Übergang, ja. Ex hagi ito domo progressa ista mulia de veneni celeritate dicere audebit. Und dann redet er, macht er noch zwei, drei Sätze mehr dazu. Hat sie denn jetzt hier keine Angst, dass ihre Wände doch auch das mitwissen? Also er impliziert schon sehr stark, also sehr, sehr ausdrücklich, dass Clodia eventuell ihren Mann vergiftet hat und er deswegen so schnell gestorben ist. Bevor es richtig explizit werden kann, geht er ganz schnell zurück zur Anklage, sagt auch explizit so, jetzt mal zurück zur Sache hier. Also das finde ich schon bemerkenswert, diesen Abstecher, also da scheint nichts weiter draus gefolgt zu sein, dass er hier andeutet, dass sie möglicherweise am Tod von Metellus Keller ihr Mann schuld gewesen sein könnte. Es bleibt natürlich merkwürdig, dass der so plötzlich gestorben ist. Cicero beschreibt es auch, wie er ihn gesehen hat auf seinem Todesbett sozusagen, wie er da irgendwie unzusammenhängende Sätze von sich gegeben hat. Also heute würden wir sagen, gut, vielleicht hat er einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall gehabt. Das wäre mit dem, was man symptomatisch von Ciceros eigener Darstellung ablesen könnte, wäre das naheliegend. Mhm. Es passt natürlich perfekt in seine Strategie, ne? Das nur mal so anzudeuten und dann machen wir mal weiter mit dem Gift. Und dann schildert er extrem lange, wie dieses Gift übergeben wurde in irgendeinem Bad. Und das ist sehr ausführlich. Und wie er es darstellt, also er muss auch das aufgreifen, was die Anklage erzählt hat. Aber so wie Cicero das alles darstellt, mit wer da wann in welchem Bad und mit und ohne Kleidung und so weiter, das ist komplett absurd. Wir gehen das jetzt nicht noch alles im Detail durch, aber es ist extrem lesenswert.
Es ist extrem lustig. Es hat auch einfach wieder sehr viele komödienhafte, möglicherweise sogar mimushafte Elemente. Also der Mimus ist ja diese sehr schwer fassbare römische Dramaform. Wohl auch super derb und super obszön. Wir haben nichts davon überliefert, außer Beschreibungen. Mhm. In dieser Badeszene, also der ganze Punkt ist irgendwie so, diese Übergabe von dem Gift soll in einem Bad stattgefunden haben. Und die Frage ist dann, okay, wie muss man sich dann vorstellen, wie diese Übergabe stattgefunden hat, wenn man die Person, die das Gift erhalten haben soll, eigentlich gar nicht gefunden hat.
Also man sieht quasi schon so kleine Comicfiguren hin und her rennen und so weiter.
Ja, ja, genau. Es ist extrem plastisch und extrem lustig auch einfach in der Art und Weise, wie es beschrieben ist. Dann gibt es eben eine Stelle, die ich wirklich sehr mag in dieser Passage, wo dann Cicero kurz diese Beschreibung bricht und dann wie so einen spontanen Ausruf irgendwie tut und dort die Magna Vis Veritatis, also die große Kraft der Wahrheit lobt, die sich hier sozusagen gegen alle Widerstände und gegen alle Versuche von Menschen, sie mit Fiktion und anderen Dingen zu verformen, dann unweigerlich ans Tageslicht drängt.
Das ist dann 63, 64 sind wir jetzt.
Und dann beklagt er sich eben noch darüber, dass diese Geschichte, die da erzählt wird von der Anklage, die hat überhaupt keinen inneren Zusammenhang und sie kommt überhaupt zu keinem Schluss. Nullum in venire exitum potest. Und ich mag das, weil es ist, auf der einen Seite ist es wieder, was bisher auch schon diese Rede gekennzeichnet hat, finde ich, dieses Nebeneinanderstehen von Witz und Ernst. Ja, es ist der Punkt natürlich, dass die Geschichte der Anklage einfach eine schlecht konstruierte Geschichte ist und deswegen entlarvt sie sich selbst und gibt die eigentliche Wahrheit frei, weil sie keinen Sinn ergibt. Und das ist durchaus eine wichtige Beobachtung, forensisch gesehen, also gerichtlich verhandlungstechnisch gesehen. Und natürlich ist es aber trotzdem auch wieder ein humorvoller und ironischer Angriff einfach gegen die Ankläger, in dem hier so Begriffe wie Ingenium, Caliditas und Solertia, allesamt so Begriffe, die hohe Werte bezeichnen, also geistige Begabung, Schlauheit, Sorgfalt, die werden hier gehäuft und nebeneinander gestellt und bezeichnen natürlich genau das Gegenteil in diesem Kontext, weil die Ankläger natürlich genau diese Sorgfalt nicht haben walten lassen in ihrer Konstruktion. Ich mag das auch mit diesem Nullum in venire exitum potest, also kein Ende finden, keinen Ausgang finden können, weil es ist der Exitus, das Ende, beziehungsweise das Verlassen der Bühne, das ist das, was Exitus ja eigentlich auch ist. Der Schluss einer Geschichte ist wichtig, also sozusagen vom Schluss weg wird ja dann alles evaluiert und erst dann kann man sagen, hat die Geschichte, ist sie überzeugend oder nicht. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, das konnten wir jetzt natürlich nicht im Detail darlegen, aber diese Schilderung von diesem Bad, wo diese Übergabe stattgefunden hat, die ist auch einigermaßen labyrinthartig. Und man kann sich so richtig vorstellen, wie eben diese Giftübergabe da auch damit verbunden ist, dass die Leute, die da involviert sind, dann sich in diesem Bad verirren und auch keinen Ausgang aus diesem Bad finden. Genau, das mag ich auch sehr. Und natürlich ist es einfach ein schönes Statement darüber. Und das ist in dieser Rede vielleicht nochmal ein bisschen präsenter als in anderen Reden, wie in der Rhetorik eben Fakt und Fiktion immer nebeneinander stehen. Also gerade auch dieser Begriff vom Argumentum, das sagt er da eben auch so, quam est sine argumento, wie sehr hat sie keinen inneren Zusammenhang? Und dieses Begriff, der Begriff des Argumentum ist etwas, der auch diese Rede komplett durchzieht, das kommt auch schon am Anfang, als er Atratinus da anspricht. Der Punkt scheint eben wirklich zu sein, so die Faktenlage ist irgendwie nicht vorhanden und dann gewinnt eben derjenige, der die bessere Geschichte erzählen kann. Und Cicero hat an der Stelle schon bewiesen, welche verschiedenen Arten und Techniken des Geschichtenerzählens er halt beherrscht. Und es ist halt auf eine gewisse Art und Weise ein total ehrliches Statement darüber, dass das jetzt eigentlich ein Wettbewerb im Geschichtenerzählen ist. Ich finde das irgendwie cool.
Auf jeden Fall. Das Argumentum der Anklage hat kein sinnvolles Ende gefunden und die Rede von Cicero ist auch noch nicht ganz vorbei. Er fährt dann noch fort mit der Widerlegung von der Darstellung durch die Anklage. Bevor es dann ab Absatz 70 dann bis zum Ende zur sogenannten Peroratio kommt. Also das ist der Schluss der Rede. Das ist schon ein Element, was man häufig findet, also dass am Ende nochmal in die Vollen sich gelegt wird, dass nochmal lebhaft wird und man jetzt nochmal so, das ist jetzt die letzte Chance, nochmal Eindruck zu hinterlassen und da geht's jetzt so, dann nochmal werden alle Register gezogen, so nach dem Motto. Da kommen dann auch manchmal nochmal längere Sätze vor. Genau, das sind also die letzten 11 Abschnitte und Cicero besteht dann nochmal darauf, dass Caelius unschuldig ist natürlich und ein häufiges Feature von solchen Perorationes, das habe ich auch direkt nochmal entnommen, weil ich das nicht mehr gewusst hätte, ist, dass man eine Auflistung, eine Enumeratio macht. Mhm. Und da wird nochmal Caelius Karriere-Highlights werden aufgelistet und so weiter und so fort. Und dann, ja, dann geht Cicero nochmal ziemlich tagesaktuell auf die politische Lage ein.
Genau, das ist jetzt auch wieder so ein Bogen zurück zu dem, was ich am Anfang noch vorangestellt habe. Also diese forensische Bühne, Gerichtsverhandlungsbühne, immer auch als politische Bühne. Beides findet ja auf dem Forum statt. Insofern, das ist der Ort, wo einfach mit unterschiedlichen Anlässen und unterschiedlichen Modi Politik gemacht wird. Deswegen ist eben diese Tätigkeit als Redner auch immer ein Resultat und gleichzeitig eben auch eine Antwort und ein Einwirken auf politische Verhältnisse. Und das ist manchmal natürlich super klar, wenn es jetzt um die Reden gegen Catilina geht zum Beispiel, es ist völlig klar, das ist einfach ein politisches Allgemeinereignis. Die Philippikae sind auch natürlich ganz klar politische Reden, weil sie sich auch ganz klar auf die politischen Machtverhältnisse der Zeit beziehen. Und dann gibt es natürlich die Reden vor Caesar, die in anderer Hinsicht ganz klar politisch sind, weil sie eben versuchen, auf Caesar einzuwirken, für Cicero einzunehmen. Manchmal ist es weniger klar, was dann auch natürlich oft aus den politischen Verhältnissen heraus zu erklären ist, wie zum Beispiel bei den frühen Cicero-Reden, die teilweise noch unter dem Einfluss von der Diktatur von Sulla stehen, wo dann einfach manche Dinge nicht so offen gesagt werden können. In diesem Fall greift Cicero zu einem Mittel, das er auch, meine ich, öfter mal tut, nämlich indem er den Mandanten, also die Person, die er gerade verteidigt hat, Caelius, eben nicht nur sozusagen in den Augen der Jury zu einem wertvollen Mitglied der Gemeinschaft macht, sondern geht noch einen Schritt weiter und er macht ihn zu einer Identifikationsfigur für diese Richter. Dazu ist es natürlich auch notwendig, sich zu überlegen, sozusagen, was kann überhaupt als Identifikationsfigur fungieren, was greift aktuelle Gedanken und Diskurse auf. In diesem Zusammenhang ist dann Caelius in der Darstellung von Cicero jemand, der ein grundsätzlich guter Charakter ist, einer, der von verschiedenen Versuchungen fehlgeleitet ist, aber deswegen natürlich keineswegs hoffnungslos und einer, um den man sich deswegen als Gemeinschaft bemühen muss und den man auch verzeihen muss und der auch zeigt, dass man aus Fehlern lernen kann und moralische Standards entwickeln kann. Das ist eben in einer Zeit, in der der Einfluss von einzelnen machtvollen Politikern immer größer wird und man den Senat irgendwie mobilisieren muss oder die alteingesessene Elite mobilisieren muss, sich dagegen zu wehren, natürlich kein unattraktiver Ansatzpunkt. Der Schlüsselbegriff dafür ist natürlich die Concordia oder der Consensus Omnium Bonorum, also das einträchtige Zusammenarbeiten oder das Übereinstimmen aller ganz wörtlich Guten, also aller derjenigen, die auf das Wohl des Staates aus sind. Und das ist eben ein Begriff, den Cicero selber prägt in seinen philosophischen Schriften. Ein Zusammenarbeiten der etablierten politischen Kräfte gegen das, was man als Ambitus bezeichnet, also politischen Stimmenfang und eben die Arbeit am Senat vorbei. Dazu ist es eben auch notwendig, dann verschiedene Gruppierungen auf einen Nenner zu bringen, von denen es halt in der Römischen Republik sehr viele gab und sehr viele unterschiedliche Interessensgruppen. Genau, und um das zu illustrieren, haben wir jetzt noch den Abschnitt aus den Paragraphen 77 und 78 vorbereitet, wo Cicero die Richter aufruft, eben genau diesen Caelius, diesen Civem Bonarum Artium, Bürger der guten Künste, der guten Partei, der guten Männer, den zu bewahren. Conservare, sagt er da. Also da haben wir dreimal diesen Schlüsselbegriff Bonarum, Bonarum Bonorum, also diese Boni, diese auf das Wohl des Staates ausgerichteten Personen. Das wird hier nochmal reingehämmert. Und dann sagt Cicero ganz deutlich, promittor hoc vobis et rei publicae spondio. Also ich verspreche es euch und ich gelobe es diesem Staat. Also er geht hier dann mit persönlichem Einsatz rein und legt sein eigenes politisches Gewicht damit in die Waagschale und sagt eben, dass wenn man Caelius verzeihen kann, Caelius in dem Sinne eben freisprechen kann und wieder in die Gemeinschaft aufnehmen kann, dann wird er sich nicht von den Denkweisen und Überlegungen der Senatspartei letztendlich absondern. Numquam hunc a nostris rationibus sejunctum fore. Und mit dem nostris rationibus, also unseren Überlegungen, ruft er eben nochmal so eine Einheit auf zwischen oder lädt sozusagen die Richter als Publikum ein, diese Position auch einzunehmen. Und dann kommt er noch mit dem Argument, dass Caelius durch seine eigene Art und Weise zu prozessieren und hohe moralische Standards an andere Leute anzulegen, sozusagen für sich selbst schon die Latte so hoch gelegt hat, dass es auf gar keinen Fall dazu kommen wird, dass er in Zukunft jemand sein wird, der Turbulentus ist, also Unruhe in den Staat bringt. Diese Anklagen, die Caelius da schon eingebracht hat, die sind, so beschreibt das Cicero, die pignora voluntatis, also das Unterpfand seines Willens, im Sinne von, damit hat er schon das Versprechen abgegeben, sich in Zukunft als einer der Boni zu etablieren.
Was Cicero ja auch die ganze Rede lang schon vorbereitet hat.
Und was dann auch noch typisch ist, ist, dass das Ganze auch nochmal mit einer höheren Instanz, also mit den Leges, die über dem menschlichen Handeln im römischen Staat natürlich stehen müssen, nach Ciceros Vorstellung. Die Gesetze, das wird auch nochmal angerufen. Da sagt er dann eben, durissimis legibus se ipse obligavit. Also hat sich den härtestmöglichen Gesetzen bereits verschrieben. Das ist eben der Punkt. Caelius ist nicht nur unschuldig, sondern er ist auch gewissermaßen ein Abbild, eine Verkörperung oder zumindest irgendwie ein Resultat der zeitlichen Umstände. Und man kann gewissermaßen als römische Gesellschaft an der Art und Weise, wie man mit Caelius umgeht, seinen eigenen Weg wählen. So würde ich das irgendwie interpretieren.
Genau, also der Hauptpunkt der Argumentation ist eben immer noch, dass alles, was die Anklage ihm vorgeworfen hat, haltlos und falsch ist. Was er eben nicht wegkriegt, ist, dass halt Caelius schon mal mit Catilina Umgang hatte und irgendwie auch mit Clodia zu tun hatte, in welchem Ausmaß, ist nicht ganz klar. Und das sind eben so ein paar kleine Fehltritte, die man ihm jetzt entschuldigen muss, aber jedenfalls eigentlich ist er unschuldig, was die ganzen Taten angeht, die ihm vorgeworfen werden. Also so ein bisschen stellt sich bei mir da natürlich trotzdem alles auf, weil das ja Verteidigungslinien sind, die man kennt. Auch in der heutigen Zeit aus so Fällen von Vergewaltigungen, sexualisierte Gewalt und so weiter, wo dann, ja, aber das ist ja so ein vielversprechender junger Mann, dem können wir ja jetzt nicht seine Karriere verbauen, obwohl der nachweislich tatsächliche Straftaten begangen hat. Ne? Also muss ich jetzt, glaube ich, keine Beispiele zitieren, kommt leider Gottes oft genug vor. Also das hat hier so ein bisschen, erinnert mich das schon daran, wobei das hier nochmal ein bisschen anders gelagert ist, weil Cicero ja eben gerade versucht hat darzustellen, dass Caelius das auch alles gar nicht getan hat. So, das war jetzt jedenfalls fast das Ende. Er endet dann noch in den letzten anderthalb, zwei Abschnitten mit noch ein paar letzten Seitenhieben. Zum Beispiel gibt es da noch einen gewissen Sextus Clölius, der als kompletter Nichtsnutz dargestellt wird und der wurde kürzlich freigesprochen. Das ist auch jemand, der mit den Clodiern zu tun hatte und der vielleicht sogar auf Clodias Betreiben hin freigesprochen wurde. Also auch hier wieder, die war jetzt nicht ohne Einfluss in Rom. Cicero sagt eben, wenn so jemand freigesprochen wird, dann ja wohl Caelius erst recht. Das ist auch ein Element, der Peroratio nochmal ein bisschen für Empörung zu sorgen. Indignatio funktioniert natürlich immer gut. Und zu guter Letzt appelliert Cicero noch an die Richter, dass sie doch Mitleid haben sollen mit Caelius' Vater. Ja, also quon quaestio, eine gewisse Klage, ist wohl auch ein Element, was man hin und wieder mal in diesen Peroationis findet, dass man hier nochmal Mitleid erregt und dass eben dieser junge Mann, das ist doch das Einzige, was sein Vater noch hat und im Sinne des Vaters und auch des Gemeinwohls muss man doch jetzt Caelius hier verschonen.
Ja.
Das ist Ciceros Rede pro Caelio und damit war er, wie wir schon sagten, erfolgreich, weil Caelius wurde auch freigesprochen.
Ja, ich glaube, man sieht, auch wenn wir natürlich jetzt alles nur kursorisch, die Rede ist, wie gesagt, relativ lang. Wir haben jetzt alles auch immer nur so ganz kleinen Auszügen und Schlaglichter drauf geworfen. Und trotzdem, glaube ich, ist deutlich geworden, wie viele Register Cicero da zieht. Und auch wenn man, wie gesagt, immer sagen muss, man weiß viel zu wenig über die Hintergründe, um das wirklich beurteilen zu können, kann man, glaube ich, schon aus der Rede zumindest den Eindruck mitnehmen, dass sie die nachvollziehbarerweise die Kraft hat, Leute davon zu überzeugen, was Cicero da will. Wir sind natürlich jetzt beim Lesen immer herausgefordert, wie wir uns davon überzeugen lassen oder eben nicht. Oder anders gesagt, ich glaube, wir müssen irgendwie uns ein bisschen auch dagegen wehren, Cicero auf den Leim zu gehen.
Ja, das haben wir in der letzten Folge auch schon gesagt, ne? Dass sehr viel und sehr lange und teilweise bis heute die Leute einfach Cicero alles glauben.
Ja.
Also, dass alles, was er hier über Clodia gesagt hat, einfach Fakten sind. Und dass das extrem unwahrscheinlich ist, ist, glaube ich, schon durchgeklungen.
Ja, und ich meine, die Stelle, die ich mir da rausgesucht habe, finde ich, ist da irgendwie auch fast schon ein bisschen wie so eine Art Meta-Kommentar. Es geht eben nicht um das, was tatsächlich passiert ist, sondern es geht irgendwie darum, wer jetzt irgendwie die bessere Geschichte, den besseren Protagonisten und vor allem das bessere Ende findet.
Ja, eigentlich steht die ganze Rede sozusagen im ciceronischen Potenzialis, ne? Eigentlich ist das Ganze ein Gedankenexperiment, ne? Also er wechselt dann irgendwann schon in den Indikativ, aber eigentlich geht es die ganze Zeit so weiter, wie er angefangen hat, mit dem wir stellen uns das jetzt mal vor, zusammen. Und das hat dann halt mit der Wirklichkeit nur bedingt, wenn überhaupt, was zu tun. Wie viel genau werden wir nie wissen, aber dass man Cicero nicht einfach für bare Münze nehmen sollte, ist auf jeden Fall immer ein guter Hinweis.
Wir hoffen jedenfalls, dass euch die Art und Weise, wie Cicero hier vielfältig arbeitet, auch vielschichtig arbeitet, gefallen hat und dass die Dinge, die euch nicht gefallen haben, euch zumindest interessiert haben. Das ist ja irgendwie auch immer so ein Punkt. Man muss ja irgendwie nicht alles super finden und insbesondere eben auch den Humor vielleicht nicht mögen. Aber die Art und Weise, wie er funktioniert und eingesetzt wird, also finde ich jedenfalls trotzdem interessant, auch wenn ich nicht immer drüber lachen muss.
Nee, da gibt's definitiv unlustige Stellen. Ja, das ist wohl wahr.
Und wir hoffen auch, dass euch das Ganze ein bisschen A, den Zugang zu weiteren Cicero-Reden erleichtert. Das wäre natürlich ideal. Und auf der anderen Seite generell Lust macht, euch noch ein bisschen mehr mit diesem mindestens so widersprüchlichen Charakter wie Catilina zu beschäftigen.
Und Cicero selbst, auch nicht ohne Widersprüche.
Genau, alles widersprüchliche Charaktere, aber widersprüchliche Charaktere sind eben auch interessant.
Wohl wahr.
So funktioniert eben gutes Erzählen, würde Cicero, glaube ich, zustimmen.
Total.
Dann sage ich danke, Jana, für das gute Gespräch.
Ja, danke dir.
Und wir hoffen, dass ihr auch bei unseren nächsten Folgen wieder dabei seid.
Bis dahin.
Bis dahin.
Tschüss.